Heute zu Gast der Rapper, Künstler, Produzent, Unternehmer Raff Camora.
Also ich bin, es hört sich blöd an, vor allem wenn ich dabei gefilmt werde, wenn ich es ausspreche, aber es ist Fakt, ich bin tatsächlich, und es war eine wunderschöne News für mich, der meistgestreamte deutsche Artist ever. Wenn man ever sagt, komisch, weil es seit 2015 erst gezählt wird, so, aber von in der Periode, ich denke, hätte Bushido damals Streams gehabt, dann wäre es Bushido oder Sido oder irgendeiner von denen, aber ich hatte das Glück, genau in dieser Phase, wo Streaming stark wurde, wirklich den Durchbruch zu haben. Deswegen habe ich ein bisschen einen Vorteil quasi von der Länge. Aber ich bin tatsächlich der meistgestreamte deutsche Künstler. Also ich werde auf gar keinen Fall jetzt auf TikTok anfangen, Elevator Boy-mäßig so, hey, na, wow. Sowas werde ich nicht machen. Aber es gibt bestimmt auch für mich eine Möglichkeit, wie Raff Camora TikTok bespielen kann, ohne dass es peinlich wird. Also das gibt es hundertprozentig die Lösung. Und das ist halt die Challenge. Muss ich mir überlegen, wie ich das mache. Du hast als Künstler immer nur eine gewisse Anzahl an Shots sozusagen. Ja? Also sonst wirst du irgendwann Lidl, weißt du, wenn du alles verkaufst. Let's go! Go!
Go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Es folgt ein kurzer Hinweis für alle OMR-Festival-Besucher, insbesondere die, die im B2B- oder Industriekosmos aktiv sind. Wie ja alle Podcast-StammhörerInnen wissen, nutzen wir bei OMR schon seit längerem SalesViewer und weisen ja auch gerne hier darauf hin. Damit generieren wir wirklich zahlreiche B2B-Leads für uns und unsere verschiedenen Aktivitäten. Wer bislang SalesViewer noch nicht genauer selber unter die Lupe nehmen konnte, der kann das jetzt demnächst nämlich auf dem Festival tun. Und zwar gibt es dort einen Gemeinschaftsstand von SalesViewer mit OMR-Reviews, wo unter anderem auch der neue OMR-Viewer präsentiert wird, ein Tool für unsere Kunden von OMR-Reviews. Das Ganze findet statt in der Halle A1 am Stand C11. Und noch mehr SalesViewer am zweiten Eventtag spricht der Gründer von SalesViewer, der Benny, auf der Blue Stage über spannende B2B Best Practices. Also da kann man auch nochmal SalesViewer kennenlernen. Ansonsten natürlich alle Infos im Netz oder in Halle A1 am Stand C11. Zurück zum Podcast. Die Entwicklung des Hip-Hop in Deutschland verfolge ich nahezu von Anbeginn. Ganz am Anfang war ich nicht dabei, da war ich einfach noch zu klein. Aber seit über 20 Jahren mittlerweile gucke ich mir das an, und wer OMR kennt, der weiß es ja auch. Wir haben nicht nur ganz viele Künstler schon auf dem Festival gehabt, Künstlerinnen natürlich auch, aber auch hier im Podcast. Jan Delay war hier, Deichkind Philipp war hier, Sido war hier, Rin war hier. Mein Highlight war aber, ich habe mal eine Reportage geschrieben, tatsächlich über eine New York-Reise, die ich gemacht habe mit Bones MC und Pascal Kirouche, einem Fotografen. Und da bin ich mal richtig eingetaucht in diese ganze Welt von Bones und der 187 Straßenbande und dem ganzen Umfeld. Und natürlich war da auch schon irgendwie Raff für mich sehr präsent. Und deswegen, eigentlich seitdem habe ich mir irgendwie vorgenommen, eines Tages muss es dann mal im Podcast landen. Und seit ein, zwei Jahren bin ich mit Raff im Austausch über dies und das. Beim Festival hätte er eigentlich auch auftreten sollen, lag dann am Auftrittstag mit Schüttelfrost im Vierjahreszeitenhotel in der Suite und konnte nicht auf die Bühne kommen. Und spätestens seitdem war klar, eines Tages müssen wir einmal einen Podcast machen. Da haben wir eh viel mehr Zeit als einen Bühnenauftritt. Nichtsdestotrotz wird es im nächsten Mai beim OMR Festival den Bühnenauftritt dann hoffentlich auch geben. Jetzt aber erstmal der große Podcast, die ganze Geschichte von Raff Camora. Wie ist er zum meistgehörten deutschsprachigen Künstler geworden? Die ganze Balance in seinem Leben zwischen künstlerischem Schaffen und unternehmerischem Dasein. Beides gibt es bei ihm. Der ganze Werdegang. Also es folgt jetzt vieles, was man von ihm so noch nicht gehört hat, glaube ich. Zum Beispiel auch die Frage nach den Rechten an seiner Musik, die er möglicherweise verkaufen will, hat er erzählt. Und. Am Ende mussten wir das Mikro nur deswegen ausmachen, weil es fast in eine Verhandlung überging darüber, ob es eines Tages einen eigenen Raff-Podcast, vielleicht produziert von Podstars, geben kann. Also ihr hört schon, es war sehr viel dabei. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Mal wieder ein Podcast aus der Reihe Rap oder Hip-Hop oder wie auch immer. Jedenfalls bin ich ja Fan von dieser Art Musik und dem Ganzen, was da so drum an Storytelling in den letzten Jahren entstanden ist. Und es trifft sich ganz gut, dass wir jetzt irgendwie vielleicht den zentralen Protagonisten der Szene der letzten Jahrzehnte in Deutschland hier zu Gast haben. Ja, komm.
Dankeschön.
Hi, Raff.
Hi.
Ich sage jetzt Raff, eigentlich ist ja Raffael Ragucci, ne?
Ja, genau.
Und du bist eigentlich von der Sprache her Französisch und Deutsch, ne?
Genau, ja.
Aber aufgewachsen bist du im Wesentlichen in Wien?
In Wien, genau, im 15. Bezirk.
Das ist eine härtere Gegend.
Das ist eine, ja, sozusagen härtere Gegend. Das ist eine Balkan-Gegend, sagen wir so.
Aber ist deine, weil wenn man dich googelt, dann gibt es sofort als drittes oder viertes von Google Suggest die Frage, was hat Raff mit Slowenien oder Serbien zu tun?
Serbien,
oder so?
Ja, Balkan.
Aber hast du da auch da Wurzeln?
Nee, gar nichts. Aber ich bin sozusagen ein Adoptiv-Bosnier. Also ich bin nur mit Bosnien aufgewachsen.
Okay.
Ja, und speziell Bosnier.
Okay. Und sprichst du auch ein bisschen dann?
Dafür, wie sehr ich mit denen aufgewachsen bin, spreche ich sehr schlecht. Aber ich verstehe ungefähr, also wenn sie jetzt schlecht über mich reden am Nebentisch, verstehe ich schon.
Und deine ersten sozusagen, du hast ja super früh angefangen mit Musik, ne? Mhm. Und die ersten Jahre hast du auch Französisch gerappt.
Genau, habe ich Französisch gerappt. Aber bevor ich gerappt habe, habe ich auch sehr lang Rock gemacht und Grunge. Und ich habe tatsächlich in einer Gothic-Rock-Band gespielt. Auch,
wie alt warst du, als du losgegangen hast mit der Musik?
11 oder 12, ja.
Und du hast ja auch dann wirklich so klassisch Instrumente gelernt und so,
ja,
oder?
Klavier. Also Klavier mit, nee, Geige mit 4, Klavier mit 6 und dann klassische Gitarre mit 10.
Aber ich meine, das ist ja, ich habe es schon häufiger auch mit, sagen wir mal, erfolgreichen Musikern, wo man das im ersten Blick trotzdem gar nicht denkt, dass sie so eine, sagen wir mal, solide Basisausbildung musikalisch haben. Und über dir würde man jetzt auch nicht denken, in so einem roughen Bezirk, dass dann da irgendwie dem kleinen
Jungen... Also denkst du, ich sehe aus wie ein Trottel.
Nein, aber das deine Eltern dann gewollt oder haben sie da Wert drauf gelegt?
Also meine Mutter ist nach Wien gegangen damals, um Operngesang zu studieren. Also und deswegen war halt direkt auch schon der Draht zur Musik und... dann gibt es in Wien sowas wie musikalische Früherziehung. Und also ich war immer in Musikschulen. Auch also bis zum Abitur sozusagen war ich nur in Musikschulen.
Okay. Das, ja. Und dann hast du irgendwann aber also angefangen sozusagen mit Rap und dann irgendwann auch gemerkt, Deutsch ist einfacher als Französisch.
Nee, das war tatsächlich eine witzige Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Aber eigentlich hätte ich nach Marseille gehen sollen, dort studieren.
Aha.
Und das hat sich mit einem Anruf von Jacuzza, der damals bei Bushido gesigned war, geändert. Und der meinte, ey, wir haben jetzt gerade unser Ding in Berlin und vielleicht wäre das ja was für dich. Und ich dachte mir, okay, ja, sofort. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es geht nach Berlin, also rap ich auf Deutsch. So, aber davor okay. war es Französisch. Ja.
Okay, ja. Aber generell...
Ein Anruf von Jacuzza.
War, sag mal, also du hast echt lange gebraucht, bis du der Durchbruch kam. Mhm. Jetzt bist du heute 39?
Ja.
Und sozusagen von 11 bis 39 ohnehin eine lange Zeit, aber auch da, wie alt warst du, als es so richtig losging?
Viel zu alt. Also ich glaube, Bones und ich waren beide über 30, als Palmos Plastik kam. Also kommt halt drauf an, also davon leben kann ich seit 2009, sagen wir. Da war ich 25. Also da ging es los, dass ich meine Miete zahlen konnte. Und ich glaube, mit 2014 habe ich mir meine erste Eigentumswohnung gekauft, also von der Musik. Das heißt, es ging schon ein bisschen früher los. Aber so richtig der Durchbruch, also ohne mein Team, dass die Leute das wirklich gehört haben in den Clubs, war 2016.
Und stimmt die Anekdote, dass du auch mal eine Weile so richtig auf der Straße gelebt hast und sozusagen ohne richtige Wohnung?
Ja, das war halt mit 14, 15 bin ich abgehört von zu Hause. War, ja, wie gesagt, Jugend, was der... Stress zu Hause, man weiß nicht, wohin man will und so weiter. Und dann, ja.
Okay, aber das heißt, dann hast du trotzdem Abschluss gemacht? Und irgendwie
ja, also es war auch, habe ich mir ein Buch geschrieben, ich weiß nicht, ob ich es schon mal im Interview erzählt habe, aber es war dann, bin ich wieder zurück zur Schule gegangen. Also natürlich, das Jahr hat man dann nicht, also ist man durchgefallen. Dann bin ich zurück zur Schule gegangen, habe zum Direktor gesagt, also ich lege Ihnen meine Zukunft, also ganz theatralisch, ich lege Ihnen meine Zukunft in die Hände. Entweder ich werde ein Junkie oder sie nehmen mich wieder auf und ich versuche es nochmal. Und dann
ist das sozusagen das Äquivalent zum Abi gewesen oder so?
Ja, genau. Also er wollte mich danach direkt wieder rausschmeißen, also im nächsten Jahr, aber dann irgendwie habe ich es trotzdem geschafft bis zum Abitur. Ja.
Und hast du dann auch noch irgendwann irgendwie Ausbildung, Studium angefangen?
Ja, ich habe direkt danach dann erst Musikwissenschaft studiert, zwei Semester und danach Musikmanagement.
In Wien dann noch?
In Wien und dann in Berlin.
Okay.
Also in Berlin fertig.
Und da warst du aber sozusagen, sagen wir mal, ein kleinerer Rapper in Anführungszeichen.
Ja, genau. Also da war ich eher Beatproduzent. Also eher Beatproduzent als Rapper. Da habe ich, ich war wahrscheinlich so Kick. Also Kick, gibt's bei euch Kick?
Ja, okay. Supermarkt.
Genau, ich war Kick vom Produzieren. Also ich war extrem billig. Und deswegen sind halt alle zu mir gekommen. Und ich habe da teilweise wirklich Alben gemischt in 48 Stunden, damit es sich irgendwie auszahlt. Und habe halt wirklich Nachtschicht, weil ich wusste, okay, der einzige, also das einzige unique selling point ist halt, dass ich billiger bin als die anderen.
Okay.
Und so ging es am Anfang los.
Aber hast du für irgendwen gearbeitet, den man so kennt.
Kennt ja eh sehr viele. Also Grüße an alle, die ich jetzt damit verrate. Aber also Debo, dann Zilla damals. Aha. Also ich weiß nicht, ob du noch Zilla kennst von früher. Viele Leute von Isle of Money Records damals von King Orgasmus One und halt ganz viele. Also so der Underground, der damals, auch Motrip ganz am Anfang, ich glaube, Mein Leben ist ein Albtraum, das war, glaube ich, sein erster Song, der wurde auch bei mir aufgenommen. Massiv.
Okay.
Massiv, ganz viele Sachen.
Okay, aber es war dann so, man konnte gerade eben so damit klarkommen.
Ja.
Und dann hast du irgendwann Bones kennengelernt.
Genau, aber das war dann war gut später, also es war 2015, haben wir uns kennengelernt mit Bones.
Aber du sagst ja, also der Durchbruch hat dann auch schon mit euch beiden gemeinsam zu tun.
Direkt.
Ich meine, Bones, muss man dazu sagen, auch für alle, die das jetzt vielleicht nicht im Blick haben, 187 Straßenbande hier, genau, aus Hamburg, mittlerweile auch riesig geworden in den letzten Jahren. Jizzes und so, man kennt die ganze Crew und du bist aber nicht sozusagen Teil dieser Crew, sondern du bist einfach sozusagen Freund des Hauses sozusagen.
Ja, genau. Also das ist wie bei so einer Gang, wisst ihr, entweder man ist halt Friend of oder in der Gang. Ich war nie in der Gang, aber ich war halt so, ich bin, sagen wir, die letzten 7 Jahre so beteiligt, dass ich natürlich, also ich gehöre da auf jeden Fall dazu. Also jetzt nicht zu 187, zur Musikband 187, aber wir machen ja auch das Management und also.
Und wird sich kennengelernt? Also wie lernt man sich in dem Bereich dann so kennen?
Über Contra K tatsächlich. Also es war, ich hatte einen Song gemacht mit Contra K, der hat dann gesagt, ey, Grüße von Bones unbekannterweise. Und ich meinte, okay, Grüße unbekannterweise zurück. Tatsächlich gibt es eine witzige Story. Bones hat früher meine Musik gehört, also ganz, ganz am Anfang meine ersten Tapes und hat an einem Berliner Flohmarkt damals ein Foto mit mir gemacht. Also wirklich als Fan. Hatte mir auch gleich gesagt, finde ich auch an Bones gut, der schämt sich halt nicht, sowas zu erzählen. Und ja, dann hat er mich angerufen und dann ging es eigentlich los. Also ohne Vorspiel, gar nichts, also direkt rein. Wir sind dann direkt nach Jamaika geflogen, haben dort unsere erste Single gedreht und dann waren wir schon verheiratet. Also direkt, direkt.
Ja. Weil man sich einfach so auf der musikalischen Ebene so gut versteht, oder?
Also es hätte auch schief gehen können, also das haben wir eh ganz oft schon gesagt, also es hätte auch so sein können, dass wir uns überhaupt nicht mögen und dann, also Bones und ich sind beide Leute, dass wenn wir auf jemanden nicht klarkommen, dann wollen wir mit der Person auch nicht arbeiten. So. Also wir sind sehr gut aufeinander klargekommen.
Okay.
Auch wenn wir anders sind und das ist halt das Ding.
Aber damals war auch schon klar, sozusagen, wenn man was machen will, dann muss man sofort Jamaika, das ist dann irgendwie schon das große Besteck.
Ja, das war unsere Vision. Also wir hatten beide die gleiche Vision. Das ist natürlich auch das Ding, was einen verbindet. Also wir dachten uns beide, wir sind große Fans von Dancehall. Aber es gab bis jetzt keine deutsche Alternative von Dancehall, die wir cool finden. Also es gab nichts, was ein bisschen street ist, ein bisschen echt. So, der Dancehall, den es damals in Deutschland gab, war bis auf jetzt Gentleman oder ganz wenige D-Flame und so weiter, war relativ peinlich, muss man sagen. Also es gab Seed, Peter Fox und so, aber das war dann auch schon nicht wirklich Dancehall. So.
Und dann habt ihr gesagt, okay, das macht man am besten dann in Jamaika.
Ja, wo sonst? Weißt du? Nicht in China.
Und dann ging es sofort, also hattest du damals oder hattet ihr beide damals auch schon entsprechend so Social Media Reichweite und sowas?
Also
oder?
Bones viel mehr als ich. Also ich muss auch sagen, und das habe ich auch Bones die ersten Jahre gesagt, ich habe gesagt, wärst du nicht gekommen, wer weiß, was aus mir geschehen wäre. Also wer weiß, was passiert wäre. So, also Bones war der Social Media Boss. Das war. Der hat mit Social Media gespielt wie auf einer Trompete. Das war wirklich.
Aber er hat auch eine extrem, also da gibt es ja irgendwie auch eine gewisse Nähe. Ich kenne ihn ja schon seit einer Weile. Und wenn ich das so sehe, finde ich, er hat einfach einen wahnsinnig so guten visuellen Blick auf die Dinge. Man glaubt ja auch irgendwie von seinen Images, da steckt so viel drin. Also er weiß, wie er es inszeniert hat.
Ja, voll. Also Bones ist ein 360-Grad-Künstler. Also der. Und das war halt auch das, was gepasst hat. Wir wussten beide, weil ich war ja auch managementmäßig da schon unterwegs. Also alle Sachen, die ich gemacht habe, habe ich selber gemacht. Und dadurch hatten wir beide ein bisschen dieses Management-Auge ein bisschen. Und wir wussten halt gleich, ohne miteinander zu reden, okay, das ist jetzt peinlich, das ist nicht peinlich, okay, das kann man machen, das kann man nicht machen. Aber Bones war viel intuitiver als ich. Und das war halt das Krasse. So. Und er hat sich einfach auch nie geschämt. Ich habe mich immer geschämt. Das war halt krass.
Aber worüber geschämt?
Na, allgemein so. Also zum Beispiel, als wir in Jamaika waren, ich habe mich geschämt, einfach in eine wildfremde Dance, also in irgendeinen wildfremden Club reinzugehen, wo nur Locals sind und mitten auf der Tanzfläche zu tanzen zu deren Musik. So, für mich war das so. Ich dachte mir, ey, ich weiß nicht, ob die da Bock drauf haben. Also, ihm war das scheißegal. Ist da einfach reingegangen und er hatte recht damit. Also es war immer, immer cool.
Also ihr habt auf jeden Fall, ich meine, geile Bilder auch kreiert und natürlich den Sound. Wann, oder nach wie viel Zeit ist denn dann der Palmas Plastik entstanden?
Direkt.
Das war das?
Direkt danach.
War das sozusagen dann einer der ersten Songs?
Also unser erster Song war Wir schreiben Geschichte, obwohl wir da noch gar nichts geschrieben hatten zu dem Zeitpunkt, also überhaupt keine Geschichte. Und danach meinte Bones, ey, das riecht nach einem Kollabo-Album. Und ich meinte, okay, dann los geht's. Und dann ging es direkt danach los.
Und dann ich meine, das ist jetzt auch einer der Songs der dann entstanden, der wahrscheinlich so der erfolgreichste Rap-Song der letzten Jahrzehnte ist in Deutschland?
Ohne mein Team?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Das war dann auch sofort einer der ersten, das war dann Nummer 2 oder 3, das war ja auf der...
Das war auf dem Album drauf, aber das war halt, Bones wollte den Song nie rausbringen, also das, das habe ich schon oft erzählt, aber vielleicht erzähle ich es jetzt noch Leuten, die Story gar nicht kennen.
Auf jeden Fall gibt es da welche.
Genau, also ich habe den Song geschrieben mit einem halben Bandscheibenvorfall, seitlich liegend in meinem Bett, habe ich den Beat produziert auf meinem Laptop, bin danach raufgegangen in meine Küche, hab den Beat laufen lassen, hab Spaghetti al Tonno gekocht und hab den Text geschrieben, wirklich nebenbei. So, hab nicht wirklich darüber nachgedacht, was ich da überhaupt schreibe. Weil es hätte ein Feature sein müssen mit MHD, also mit den Erfindern von dieser Art von Musik. Und deswegen wollten wir überhaupt so einen Song machen, Afro-Trap, weil das war der einzige Afro-Trap-Song auf dem Album. Und dann bin ich ins Studio gegangen, habe schnell meinen Part aufgenommen, dann lag der erstmal da. So, weil wir haben gewartet, bis irgendwas kommt, aber kam halt nie eine Antwort. Und dann waren wir am Ende kurz vor der Abgabe und dachten uns, okay, wir haben nur 14 Songs und 15 müssen es sein. Ich glaube, so war das. Ja, und dann habe ich zu Bones gesagt, ey, den Song gibt's noch. Und er meinte, ja, aber der Song ist kacke. Ich meinte, ja, aber so scheiße ist er nicht. Also ich finde, viele Leute, die den so gehört haben, fanden den gar nicht so schlecht. Ah, ich weiß nicht. Und dann war Maxwell da zufällig.
Also auch einer von 187? Was
ja, Team, genau. Ne? Maxwell von 187. Dann sind wir in die Küche gegangen. Maxwell hat seinen Part geschrieben. Maxwell hat seinen Part aufgenommen. Bones lag immer noch auf der Couch und hat gesagt, das macht den Song nicht besser. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann bringen Maxwell und ich alleine den Song raus sozusagen. Und dann meinte er, nee, das ist ja noch lächerlicher, wenn ihr zusammen auf unserem Collabo-Album einen Song habt. Und dann ist Bones hat sich dann aufgesetzt, hat sich hingesetzt. Ich dachte, ja, okay, gut, zu Sex die Mercedes. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt machst du den Song aber lächerlich, weil was hat es damit zu tun? Dann hat er das aufgenommen und alle drei waren unzufrieden mit dem Song. Und ja, das ist die Geschichte von Ohne mein Team.
Und dann habt ihr den einfach mal doch am Ende draufgepackt?
Ja, weil wir waren da in Bosnien und haben dort Video gedreht zum Mörder. Und Maxwell war auch mit. Und auf dem Weg zwischen Bosnien und Wien lag Kroatien. Und dann waren wir kurz am Meer in Kroatien und dachte, okay, gut, Schau ist da, also unser Kameramann. Maxwell ist da, ich bin da, dann lass einfach Ohne mein Team schnell drehen, wenn wir schon da sind.
Ab dem Video, dieses berühmte Video.
Das berühmte Video war Freestyle. So. Und danach sind wir nach Wien gefahren und dachten uns, okay, wir brauchen noch eine Partyszene. Ein Freund von mir hatte eine Dachterrasse und gesagt, okay, lass rauf auf die Dachterrasse, wir müssen eine Poolparty machen, aber wir hatten keinen Pool. Und dann haben wir so einen aufblasbaren Pool irgendwie besorgt, natürlich ohne Luftpumpe, das heißt, wir mussten ihn selber aufblasen. Das heißt, wir hatten einen halb aufgeblasenen Pool auf einem Dach, wo wir keine Soundanlage hatten. Also wir hatten die Musik nur auf dem Handy. Also wir hatten nicht mal eine Box, wo die Musik irgendwie lief. Und wir hatten auch keinen Schlauch, um den Pool zu füllen. Das heißt, wir haben einen Sonnenschirm genommen, den dann irgendwie an eine Wasserleitung, so quasi über den Sonnenschirm, das Wasser reinlaufen lassen. Das heißt, es war ein halb gefüllter Pool in einem halb aufgeblasenen Pool. Und da war die legendäre Pool-Szene von Maxwell, für die Leute, die das Video kennen, ist ja jetzt offline.
Das Video ist offline?
Ja, hat Bones offline genommen.
Warum?
Weil, hier an Bones, Bones mag das nicht. Bones ist kein Fan davon, alte Sachen online zu lassen, wo er denkt, okay, so sieht er sich visuell nicht mehr oder er sieht einige Sachen visuell nicht mehr so, wie sie jetzt einfach passen.
Aber das Ding hat, weiß ich nicht, über 100 Millionen.
Das ist Bones herzlichst egal.
Krass. Aber ich meine, das war wahrscheinlich das erfolgreichste Musikvideo, oder?
Wahrscheinlich ja. Aber da geht's halt, also ich verstehe Bones in dem Fall und der hat's mir auch, also um ihn zu verteidigen, er hat's auch von Anfang an gesagt. Er hat gesagt, ey, ich, genauso wie ich bei Instagram Bilder wieder lösche oder halt offline stelle, mache ich das mit Videos auch. Also sei dir bewusst, dass wir das Video machen, aber ich es danach vielleicht wieder offline stelle. Und dann habe ich sehr, sehr lange den Moment rausgezögert und der meinte, ey, spätestens bei Palmos Plastik 3 stelle ich das wieder offline. Also, okay, alles klar.
Aber ich meine, das ist ja das, ich habe da auch im Kopf noch diese ganzen Motorrad-Szenen.
Also nee, das ist 500 PS.
Ah, okay.
Ich drücke aufs Gas, die 500 PS war auch ein ganz großer Hit.
Okay.
Also aber Palmos Plastik 2 war das dann.
Ah, okay, dann komme ich nicht mehr. Aber jedenfalls, ich...
Du meinst das mit dem Motorrad, dann meinst du Palmos Plastik, das Video. Das ist auch schon offline. Das war das, wo wir bei den Palmen bei euch stehen in Hamburg.
Ja, genau,
und die zwei Motorräder, die den Burn
fahren. Ja, genau, okay. Wo die Leute auf den Hochrädern drauf sitzen und sowas.
Ja, genau, also ich und Ding, ja, genau.
Und damit mit auch Team und so, oder? Also ich habe die Dinger, also...
Ja, ich glaube, du mischt gerade alle Videos zusammen in einem Video, aber ungefähr das
ja, ist weißt, immer warum passiert. Das so ist? Weil ich mir die Dinge auch häufig angeguckt habe, um halt, oder einfach nur, ich habe sie laufen lassen. Ich meine, das ist ja so, du konsumierst halt die Musik einfach über YouTube. Du machst es an und dann guckst du mal drauf und hörst aber...
Aber es waren eh prinzipiell, alle Videos waren genau das Gleiche. Also es war immer dasselbe. Wir hatten immer Motorräder, immer Krokodile, immer Frauen und immer Jungs, die schreien. Also das war unser Konzept.
Ist das das Erfolgsrezept? Also sind das die Zutaten, die man braucht?
War es, auf jeden Fall, 100%. Krokodile, Frauen, Jungs, alles. Und danach waren wir halt so, okay, wir haben es schon 5-mal gedreht, was machen wir jetzt? Gut, gehen wir nach Tokio und machen dasselbe in Tokio. So, so war das Ding dann. Und dann.
Aber das sind Leute vorbei, so geht's nicht mehr?
Nee. Das ist durchgelutscht. Also ist halt, hat man halt schon so.
Aber was muss man heute machen?
Gute Frage. Sehr gute Frage. Also wüsste ich immer, was man heute machen muss zu 100%, dann wäre ich Trillionär. Genau, so. Geht überhaupt Trillionär, weiß ich nicht. Aber das Ding ist halt, weiß man nicht. Kann man nie sagen. Es ist eigentlich so wie durch Zufall irgendwo hinschießen und vielleicht triffst du, vielleicht nicht. Also ich kann es schon irgendwie einschätzen, in welche Richtung es vielleicht geht, aber weiß man nicht.
Zu Lea Kramer muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Sie ist eine der inspirierendsten Frauen der deutschen Digitalwirtschaft. Sie war schon häufiger hier im Podcast. Sie hat ihren eigenen Podcast Fast and Curious. Und weil sie am Ende selber sagt, es gibt zu wenige Lea Kramers. Es gibt auch zu wenige CEOs in DAX-Konzernen. Die Frauen sind übrigens nur eine von 40. Damit sich das ändert, weil das Lea ein Anliegen ist, hat sie neben all ihren Aufgaben die 10 More In Akademie gegründet oder ein Online-Programm aufgesetzt, explizit für Frauen, die da ihre Führungsfähigkeit, ihre Führungskräfte entwickeln sollen. Sie hilft dabei ganz aktiv. Es geht um 6 Wochen, einen 6-wöchigen Online-Kurs, der jetzt im Mai wieder startet, den ich euch Hörerinnen ans Herz lege, hier im Namen von Lea. Guckt euch das an. Man braucht lediglich 2 Jahre Berufserfahrung, unabhängig vom aktuellen Arbeitsumfeld, in dem man sich befindet. Es ist sowohl möglich als Angestellte, als Selbstständige, als Gründerin in Elternzeit. Und man muss auch noch gar keine Führungsverantwortung haben aktuell. Man muss sich nur für das Thema interessieren und weiterkommen wollen. Dann ist 10 More In der richtige Ort. Schaut euch bitte im Netz natürlich vor allen Dingen an, aber auch gerne bei uns beim Festival am 7. und 8. Mai ist 10 More In mit einem eigenen Stand vor Ort. Lea persönlich natürlich auch am Stand, aber auch auf den Bühnen. Also es gibt viele Möglichkeiten. Die einfachste ist 10 More In, ein Wort, 10 More In, ein Wort.com/OMR. Zurück zum Podcast. Glaubst du denn, dass, also mein, bei dir war es ja auch so, da kommen wir dann nochmal zu, dass du jetzt über die Jahre auch schon mal immer gesagt hast, ich höre jetzt auf. Eigentlich ist meine Musikkarriere vorbei und dann hast du ein Buch geschrieben und dann überlegt und dann Pandemie und dann doch wieder angefangen.
Genau. Ich höre auch jetzt gerade wieder auf. Also ich bin, okay. ich bin auch jetzt gerade wieder.
Aber weil ich dich nämlich gerade fragen wollte, ob man die Geschichte als Musiker, ob man das, also das heißt, du hast nicht den Traum von Udo Lindenberg, so nach dem Motto, ich bin, das mache das dann mit 75, 80. Ich ziehe ein ganzes Leben lang das durch.
Also es kommt drauf an, das, was ich nicht will und was ich nie wollte, ist, ich sag, also ich will nicht als das gehen, was ich mal war, sondern ich will das gehen, als das gehen, was ich bin. So, und das Ding ist halt, wenn ich jetzt 75 Jahre alt bin und mit verkehrter Kappe auf der Bühne ohne mein Team performe und ich gehe als das weg, gehe ich als was ich mal war. Und das stört mich. Also ich will mich immer versuchen zu häuten. Auf jeden Fall will ich mich weiterentwickeln und deswegen gehört das dazu. Also 2019 war es tatsächlich so, dass ich dachte, okay, jetzt ist vorbei, jetzt höre ich wirklich auf. Also da war ich mir bewusst, ich höre auf. Davor die Male, also 2010, hatte ich aufgehört und habe dann Alter Ego gemacht, Raff 3.0 und habe dann angefangen eben mit dem Reggae und dem ganzen Ding und wollte halt Raff Camora dadurch nicht stören. Weil ich mir dachte, also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn Metallica morgen ein Pop, keine Ahnung, Skatepunk-Album macht, dann kann ich Metallica danach nicht mehr ernst nehmen. So. Und das war für mich halt ein bisschen mit Raff 3.0 damals. Ich dachte mir, wenn ich jetzt plötzlich eine ganz andere Musik mache, will ich auch einen anderen Namen, weil ansonsten störe ich damit Raff Camora. Deswegen war 2010, habe ich kurz aufgehört und dann wieder angefangen, zwei Jahre später, glaube ich. Und dann 2019 hatte ich aufgehört, weil mir einfach der Erfolgsdruck zu hoch war.
Woher kommt eigentlich das Camora bei Raff Camora?
Das war auch eine witzige Geschichte. Also als ich nach Deutschland gekommen bin, war mein Name Raff. Einfach, ich
von Raphael,
nie,
ja.
Einfach von Raphael. Ich habe mir nie Gedanken gemacht über einen Künstlernamen. Und dann gab es schon einen Raff in Frankfurt. Der war gesigned bei Azad. Hieß auch Raphael. Und ich dachte mir aus Respekt, ich komme jetzt in euer Land, sozusagen nach Deutschland, und kann nicht einfach von irgendeinem Rapper dann, der schon länger dabei ist, als ich, den Namen nehmen. Dachte mir, okay, puh, wie nenne ich mich? Grindflex. Keine Ahnung, wie nenne ich mich? Weißt du, so. Und dann meinte mein DJ Hugo Bass damals, er meinte, ja, bist du Italiener, du kommst ja aus Süditalien, nenne ich einfach auf Camorra. Und ich dachte mir, hört sich gut an. Also, hört sich gut an. Dann habe ich halt statt 2 R, 1 R genommen, so Camorra, das halt so ein bisschen wie ein Künstlername klingt, das halt jetzt nicht direkt an die Camorra angelehnt ist, aber so ungefähr so klingt. Ja, und so, aber klingt gut. Also es
absolut,
wird, wenn ich im Ausland bin, die sagen, what's your artist name? Ich sage, Graf Camorra. Sagen, ja, Designer. Also, ist gut.
Sag mal, diese ganze Optik und auch die Texte, die ihr habt, ist ja schon auch, sagen wir mal, so jetzt häufig so diesem Gangster-Look und Feel. Bist du das oder war das auch ein bisschen so der Zeitgeist oder ist das irgendwie, wie kam der dazu?
Also das Ding ist, wenn man nicht fragt, bist du das? Man hat ja einen Psychologe, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, also wie er es genau gesagt hat, aber er hat das ungefähr so gesagt, wie dass dein jetziges Ich mit deinem Ich als 10-Jähriger wahrscheinlich viel, viel weniger zu tun hat als der Sitznachbar von dem 10-Jährigen damals. Weißt du, was ich meine? Das bedeutet, man verändert sich immer stetig. Ja, aber natürlich sind wir von dem Umfeld, also ich bin natürlich von dem Umfeld, ich bin im 15. Bezirk aufgewachsen, ich habe mein ganzes Leben war ich sozusagen auf der Straße, unter Anführungszeichen, also jetzt nicht obdachlos, aber ich war mein ganzes Leben, war das mein Umfeld, hundertprozentig. Und natürlich singt man oder rappt über das, was man sieht, und wir waren halt mit von 14 bis 30 nie jetzt in irgendwelchen Bonzenrestaurants oder irgendwie sowas. Also ich war in Wien nicht mal im ersten Bezirk. Also wir haben das repräsentiert, was wir sind, ist die Straße, hundertprozentig. Aber wenn man mich jetzt fragt, ob ich das noch mache, ob ich jetzt im 15. Bezirk Gras verkaufe, nein, mache ich nicht. Also ich bin jetzt, deswegen auch mein letztes Album, das heißt XW, was auf Französisch so viel heißt wie Ex-Voyou de Cité, das heißt quasi Ex-Straßen-Voyou, so Junge, so. Mhm. Und ich kann natürlich darüber sprechen, weil nur wenn ein Mann erblindet, heißt das nicht, dass er nie was gesehen hat, sozusagen. Also ich kenne das alles, aber bin es natürlich nicht mehr. Jetzt bin ich schon in teuren Restaurants, jetzt bin ich, verkaufe ich nicht mehr Gras am Block, jetzt, ich habe ein anderes Leben, so.
Aber heißt es auch, dass du sozusagen deine Musik so entsprechend veränderst? Also das ist eigentlich die Häutung, von der du sprichst.
Das ist genau, es ist die Häutung, aber da geht's halt, wie gesagt, das mit dem Erblinden, wir haben ein Lied gemacht auf Palm aus Plastik, was genau so heißt, und das war, weil wir waren auf Jamaika und haben unseren Local Friend quasi von dort gefragt, ey, warum singt Vibes Cartel immer noch, also Vibes Cartel ist ein ganz, also so der Dancehall-Artist eigentlich, warum singt er immer noch über Partys, bla bla bla, wenn er im Knast sitzt seit 3 Jahren schon? Und dann okay. Meinte er auf Jamaikanisch, ich kann es leider nicht nachmachen, wie er es gesagt hat, aber er hat vom Content her, hat er gesagt, ja, nur weil ein Mann blind ist, heißt es nicht, dass er nie, also manche sind natürlich von Geburt aus blind, aber es heißt eigentlich nicht, dass er nie was gesehen hat. Das heißt, wenn er über Partys spricht, hat er schon mal eine Party gemacht. Das heißt, er hat die Berechtigung, darüber zu sprechen. Und für mich ist es halt natürlich so, wenn ich jetzt einen Street-Song mache, quasi wo es um irgend sowas geht, dann habe ich die Berechtigung, darüber zu sprechen. Ob ich jetzt noch Bock habe, überhaupt darüber zu rappen, ist halt eine andere Sache. Also das war, ehrlich gesagt, ist das eine Sache, worüber ich jetzt weniger Bock habe, mehr darüber zu sprechen. Also es ist einfach, weil ich es nicht mehr so fühle.
Also auch ein Grund, warum du jetzt wieder sagst, eigentlich höre ich gerade auf.
Genau.
Aber ja. Es kann sein, dass vielleicht in 1-2 Jahren vielleicht nochmal irgendwie dich was Neues berührt und dann sagst du, okay, dann...
Also hundertprozentig wird was Neues kommen, was mich berührt und wo ich dann weiß, wo ich hingehe. Und es gibt jetzt auch schon ganz viele Strömungen quasi in mir, wo ich mir denke, okay, das könnte ich machen, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Aber ich warte und fokussiere ein bisschen jetzt, in welche Richtung es geht, auch für mich selbst, dass ich dann weiß, okay, das mache ich. Weil ich habe jetzt keinen Bock, so 5 Songs zu machen, die in die Richtung gehen, 5 Songs in die, das verschwendete Kreativität irgendwo.
Gibt es denn irgendwie andere Künstler, vielleicht aus einer anderen Generation, oder, die dich besonders inspiriert haben?
Buba in Frankreich hat mich sehr inspiriert. Das ist für mich, wenn ich sagen würde, so Alltime Vorbild ist Buba aus Frankreich, und der ist tatsächlich auch einer der wenigen Rapper, wo ich mir denke, ey krass, der hat immer wieder etwas Neues gemacht, immer wieder auch seinen Style geändert, wurde immer wieder auch gehatet dafür am Anfang, aber danach dann war er maßgeblich beteiligt an dem, in welche Richtung sich der französische Rap entwickelt hat. So. Und das ist für mich krass.
Sonst noch irgendwie, wenn man sich so aus der Ferne, ich bin jetzt in der französischen Szene nicht so drin, dann denkt man ja, da müsste irgendwie amerikanischen...
Null.
So, null?
Nichts.
Ich auch Jay nicht oder so?
Wen?
Jay-Z oder so?
Nie in meinem Leben. Ich könnte mir niemals einen Song von Jay-Z anhören.
Echt nicht?
Niemals. Keine 5 Sekunden. Ich halte seine Stimme nicht aus. Also Respekt wirklich an den Künstler und das, was er gemacht hat.
Businessleistung, oder?
Businessleistung und alles tipptopp. Aber die Musik, für mich, in meinen Ohren, kann ich mir das nicht anhören.
Und sonst gibt's ja auch da keinen anderen, wo du sagst...
Future ist mein Lieblings-Army-Rapper, ist Future. Das war's auch. Und ich fand das A$AP Rocky-Mixtape damals, ich weiß nicht, ob es Live, Love, eins von denen quasi damals, wo Dings drauf war, What's Up, so glaube ich, das war eh so der erste Song mit diesem Weiß-Video und so. Also damals habe ich A$AP Rocky richtig krass gefeiert. Irgendwann wurde mir das dann zu, weiß nicht, komisch.
Okay. Okay.
Aber sonst eigentlich nix in Amerika.
Sag mal, so ein bisschen für Leute, die dich jetzt auch noch nicht so ganz zuhören können, noch ein paar Zahlen zu so eurem musikalischen Peak. Also wie viel Platten oder, ja, Platten sind es ja immer noch nach wie vor, habt ihr dann, oder Einheiten heißt es, glaube ich, habt ihr verkauft, wie viel Streams sind da so, sag mal so ein paar.
Also ich bin, es hört sich blöd an, vor allem wenn ich dabei gefilmt werde, wenn ich es ausspreche, aber es ist Fakt, ich bin tatsächlich, und es war eine wunderschöne News für mich, der meistgestreamte deutsche Artist ever. Ich meine, wenn man ever sagt, ist komisch, weil es seit 2015 erst gezählt wird, so, aber von in der Periode, ich denke, hätte Bushido damals Streams gehabt, dann wäre es Bushido oder Sido oder irgendeiner von denen. Aber ich hatte das Glück, genau in dieser Phase, wo Streaming stark wurde, wirklich den Durchbruch zu haben. Und deswegen habe ich ein bisschen einen Vorteil quasi von der Länge, aber ich bin tatsächlich der meistgestreamte deutsche Künstler.
Ist er selbst irgendwie auch in diesem Jahr noch so, oder? Ich meine, ich habe jetzt geguckt, irgendwie zumindest deutlich größer als Ed Sheeran oder sowas. Also jetzt nicht, also ja, wenn man den ja so wirklich als riesig empfindet, weltweit, so Mainstream. Mhm. Aber am Ende machst du mehr Streams, glaube ich, letztes Jahr als so,
also in Deutschland, jetzt, ja.
Genau. Genau, in Deutschland. Genau,
in Deutschland, ja, voll.
Und muss man da irgendwas sozusagen Technisches machen? Ist es auch ein bisschen so, dass man da irgendwie diese Plattform besonders clever bespielt? Ich habe mal gehört, manche Leute machen dann bewusst ganz kurze Songs oder ganz lange oder 1000 Tricks, aber oder geht es wirklich nur darum, einfach gute Musik zu machen?
Ich glaube, also das Ding ist, viele Fans auch von früher werfen mir das manchmal vor und sagen, ja, du machst jetzt kurze Musik, kurze Songs, weil Spotify. Tatsächlich geht es mir da gar nicht um Spotify. Ich mache einfach kurze Songs, weil ich einfach finde, es hat sich ausgedreipartet. Weißt du, was ich meine? So drei, du brauchst keinen dritten Part mehr, es nervt. Also sogar ich, wenn ich einen Song höre, will ich keinen dritten Part mehr hören. Ich will lieber das Lied nochmal hören. Ist knackiger. Aber natürlich gibt es so ein paar Tricks, unter Anführungszeichen. Ob die dann stimmen oder nicht, weiß ich nicht. Aber es gibt natürlich Sachen wie, mach jetzt kein eine Minute Intro. So, die Leute werden weiter zappen. Also versuch schnell auf den Punkt zu kommen. Aber das war halt auch damals schon so. Wenn du einen Hit hattest oder einen Song, der erfolgreich werden sollte, dann musst du eigentlich direkt am Anfang, ich meine, es war ja bei Nirvana, Smells Like Teen Spirit genauso, deng, 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 und du weißt schon, okay, du bist drin. Weißt du, so, also so viel hat sich da gar nicht geändert von der Strategie her.
Okay, also jede Plattform braucht ihre eigene Logik und die kann auch jeder...
Es ist, also meiner Meinung nach, Hits waren damals schon Hits. Also wenn du in den 80er Jahren dir einen Hit anhörst, erkennst, drückst du auf Play und der Hit ist da. Weißt du, was ich meine? Und heutzutage auch. Und dementsprechend werden diese Songs natürlich mehr gestreamt, schätze ich mal. Und dementsprechend, wenn du jetzt wirklich einen Song machst, wo du denkst, okay, das wird die Single und auf die Single baue ich, dann produzierst du das schon ein bisschen in die Richtung.
Und welche Rolle spielt heutzutage oder spielen noch andere Plattformen als Spotify? Ich glaube, bei euch haben wir gerade gesprochen, auch ein bisschen YouTube. Also die Videos haben ja auch nochmal richtig, richtig Abrufe gehabt.
Ja, nicht mehr so.
Jetzt ist alles TikTok.
Also YouTube ist, ich sag so, Grüße raus an Schauke Sado. Leider werden die Videos einfach, die Leute haben nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, sich ein ganzes Video zu geben. So. Und deswegen leider, das, was man früher in Videos gesteckt hat, wäre jetzt eigentlich unwirtschaftlich, noch so viel auszugeben dafür.
Und dann macht man jetzt lieber irgendwelche TikTok-Sachen.
Ja, also wir haben natürlich jetzt noch für unsere ganzen, also Palmos Plastik 3 oder ich für mein Album, haben trotzdem noch richtig investiert in die Videos. Wirtschaftlich hat es überhaupt keinen Sinn gemacht. Also wäre 1000-mal besser gewesen, wenn wir das investiert hätten in krasse TikTok-Kampagne oder so. Ja.
Okay, das heißt, Kampagne heißt dann wirklich auch Werbung kaufen?
Nee, ja, nicht nur Werbung kaufen, sondern auch, also Kampagnen in unserem Ding ist natürlich, man kann es auch für 0 Euro machen, wenn du kreativ bist. Also jetzt zum Beispiel meine letzte Single, die ich mit Chiago gemacht habe, der ist halt Social Media Boss 2023, für mich also so in der Art. Und der weiß einfach, wie es läuft. Und der hat einfach, während wir Video gedreht haben, gesagt, ey, warte, lass uns jetzt nochmal einen TikTok machen. Da, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und dann meinte er, ja, das und das müssen wir machen. Das sind alles Sachen, die ich nicht weiß. Und wenn ich dann sage, lieber investieren in eine TikTok-Kampagne, dann halt eher, weil dadurch, dass wir keine Native-TikToker sind, eher sich ein paar Leute dazu holen und einfach gucken, dass man TikTok geil bespielt. So, das würde ich sagen, macht jetzt mehr Sinn als 70.000 Euro in ein Musikvideo, bringt überhaupt nichts.
Aber das waren so früher so die Preispunkte, wenn man ein gutes Video machen muss, das kostet schon 70, 80.
Also wir sind immer noch so 50, 60, 70.
Und ich meine, das ist ja noch günstig, wenn ich jetzt so höre, nach Jamaika fliegen oder nach irgendwie irgendwo hinfliegen mit Team und allem drum und dran, das ist ja schnell eigentlich erreicht dann.
Ja, also wir hatten immer Shao Casado, der alles alleine gemacht hat, so. Also auch Tokio war nur er, ohne Lichtmann, ohne gar nichts. Aber an sich ja, an sich ist schnell erreicht. Also wenn du jetzt nicht Shao Casado hast.
Okay. Und wenn jetzt bei dir auch ein bisschen der Grund, wieder aufzuhören, ist, auch weil so Plattformen, du sagst, da bin ich nicht mehr der Native. Also ich meine, es ist ja schon auch ziemlich hart zu erleben, dass jetzt da auf einmal sozusagen das, was man kennt, ja, nicht mehr so viel zählt und dass jetzt eine ganz neue Plattform da ist, die man vielleicht gar nicht so kennt.
Ja, aber das sind eher Sachen, die mir Spaß machen. Also ich weiß zum Beispiel 2015, als Trap kam, und die damals 16-Jährigen sind mit Trap aufgewachsen sozusagen. Und ich war ja, ich hatte ganz andere Angewohnheiten, Songs zu machen. Habe ich mir gedacht, okay, jetzt übe ich mal. Also jetzt setze ich mich mal hin und schreibe 30 Songs, die müssen nicht rauskommen, aber ich übe einfach. Ich übe einfach, dass ich in dem Ding krass werde. Und das ist eher für mich so Challenge und Sachen, die mir gut gefallen. Also ich werde auf gar keinen Fall jetzt auf TikTok anfangen, Elevator Boy mäßig so, hey, na, wow. Sowas werde ich nicht machen. Aber es gibt bestimmt auch für mich eine Möglichkeit, wie Raf Camora TikTok bespielen kann, ohne dass peinlich wird. Also das gibt's hundertprozentig die Lösung. Und das ist halt die Challenge. Muss ich mir überlegen, wie ich das mache.
Aber ich meine, das ist ja schon auch bitter, weil früher, da konntest du eine Musikkarriere bauen, hast 30 Jahre lang, gab es irgendwie eine selbe Logik, mehr oder weniger.
Voll.
Und jetzt musst du ständig alle paar Jahre, gibt's ja irgendwie neue.
Voll.
Also, okay.
Aber es ist halt so. Also, so ist halt das Spiel. Also, ich meine, dafür ist halt schwer zu sagen, früher war alles besser. Es ist halt nicht mehr früher. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich für Metallica was geil. Alle vier Jahre ein Album.
Aber ist denn Musik machen heutzutage dann auch ein bisschen am Ende Social Media machen geworden?
360 Grad Kunst, ja.
Ist so, ne?
Ja.
Also, man kann sagen, die Musik muss schon auch gut sein, aber nur gute Musik findet halt einfach keiner.
Ja, also es muss halt einfach, wenn ich sage 360 Grad Kunst, ist halt, du musst das Image, was früher natürlich auch, auch wichtig war, aber früher konntest du dein Image einfach festmachen an deinem Logo und an einem Plattencover. So, ob du dann privat, wenn dein Logo schwarz ist, privat violett rumläufst, hat keiner mitbekommen, weil es gab nichts, höchstens ein Paparazzi. Aber heutzutage merkt man ja alles, was du machst. Und deswegen musst du auch Image-Schärfung mäßig, einfach wenn du weißt, okay, das ist die Welt, die du erzeugen willst. Ich rede nicht davon, dass man sich ein künstliches Image zulegen sollte. Kann man auch. Also gehört halt dann zum Spiel. Aber wenn du weißt, okay, das und das, dein Image, das stellst du da mit deiner Musik und das sollst du als Künstler darstellen, ist es auch wichtig, dass du dich in diesem Kosmos bewegst. Also wenn ich zum Beispiel Raphael Ragucci gerne Bücher lese über Marder. Weißt du, ich meine, Marder ist mein großes Hobby und ich züchte Marder. Und es passt nicht zu Raf Camora. Brauche ich die Leute nicht zu sagen, ey, das ist mein Marder. Das ist Marder Friedrich, das ist Marder Fridolin. Weißt du, was ich meine? Das geht dir einfach nichts an. So.
Okay, aber das heißt, du bist schon auch dann, würdest du denn sagen, mit deinem Image ziemlich deckungsgleich privat so, heutzutage?
Also ich sage immer so, Raf Camora ist ein Teil von Raphael Ragucci und nicht umgekehrt.
Okay.
Also es gibt natürlich Teile von mir als Person, die haben mit Raf Camora nichts zu tun. Also so, aber alles, was Raf Camora ist, hat mit mir zu tun. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Also nicht.
Und ich meine, was ja bei dir auch mittlerweile stark wahrgenommen ist, ist halt deine wirtschaftliche Seite. Also neben der Kunst hast du ja schon relativ
meine
früh angefangen.
Meine kapitalistische Dreckseite.
Du warst auf dem Cover der Forbes.
Zweimal.
Ja, siehst du mal.
Two times, man.
In so einem weißen Anzug.
Nee, so ein weißes T-Shirt von, jetzt kann ich es ja sagen, von Y3, aha, was ich aber geblurrt habe, weil ich bei Puma bin. Okay. Aus Respekt zu Puma.
Okay. Okay, aber also jedenfalls, es gibt da durchaus eine ganze Reihe von Businesses. Das erste war, haben wir schon gehört, war sozusagen einfach Beats machen.
Ja.
Und was war dann so das danach, dann, wo du sagst, okay, jetzt fange ich mal an, sozusagen auf einmal mir mal über Geld Gedanken zu machen. War es dann, als du als Produzent angefangen hast?
Nee, Musikmanagement. Also es war direkt, wo ich dann angefangen habe. Also eigentlich den ersten Business-Move, den ich so gemacht habe, Musikmanagement-mäßig, war damals unsere EP, die Skandal-EP hieß, Und wir konnten sie uns nicht finanzieren. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es ja schlau, wenn wir so eine ZIP-Datei, weil damals gab es ja kein Streaming, gar nichts. Es gab nur, das war die große, große Zeit von illegalen Downloads. Und deswegen dachte ich mir, okay, gut, wenn man eh kein Geld macht mit CDs verkaufen, dann mache ich doch eine ZIP-Datei und gehe einfach zu befreundeten Leuten und sage, ey, gib mir ein bisschen Geld, Sponsor, 1000 Euro, 500 Euro, bla bla bla, und ich packe eure Logos in diese ZIP-Datei. Das heißt, die Leute laden das Album runter und haben da noch so ein PDF und da sind einfach Logos drin. So, und das haben wir damals so gemacht und einfach Freunde gefragt. So, und ja.
Und es ist dann nachher zum Business geworden.
Und das war halt am Anfang, so haben wir unsere ersten Sachen finanziert. So konnte ich danach dann mit diesem Geld, habe ich dann Leute, unter anderem meine Schwester, hingesetzt und gesagt, hey, guck mal, ich zahle, also meine Schwester hat kein Geld genommen, aber ansonsten, ich gebe euch ein bisschen Geld, dafür spammt ihr alle vorn voll. So, und so war es halt dann das Ding. Ich habe dieses Sponsorgeld, was nichts, 2000 Euro, keine Ahnung, und ihr spammt einfach alles voll. Und so war das Ding. Und dann das nächste Business-Ding, was ich dann hatte, war bei meinem ersten Mixtape. Dachte ich mir, okay, wie promote ich das? Und dann hat mir Debo, mein damaliger Label-Boss, eine Interrail-Karte gekauft und hat mir ein Interrail-Ticket gegeben. Und ich habe irgendwie mich reingesneakt in so einen Sticker-Drucker-Typ, der hat gesagt, hey, ich habe noch so ein Band oder keine Ahnung, wie das da lief und ich kann dir billig Sticker machen. Geh mal einfach schnell ein Motiv. Und dann habe ich zwei Koffer voll mit Sticker genommen, bin halt Interrail in jede Stadt gefahren und habe gestickert, ja.
Hardcore, für dich selber?
Für mich selber, für mein Mixtape. Und dann hat aber tatsächlich auch der Vertrieb, weil ich wusste, das kommt, also das kriegen die mit, so, und die sehen, dass da ein bisschen Promo dahinter ist und dann strengen die sich auch an und die haben es tatsächlich mitbekommen. Meinten, ey, krass, ihr habt da eine Sticker-Kampagne gemacht und so weiter. Die wussten nicht, ich bin das alleine.
Also, das heißt, also Interrail-mäßig, so eine Bahncard 100, muss man sich so vorstellen.
Genau.
Und dann hingefahren und dann musst du ja überlegt haben, wo klebe ich jetzt am besten hin?
Genau. Und da habe ich, also das war auch witzig, es war MySpace-Zeit und da hat ein Freund von mir, Saleh, hat die paar Leute, die meine Musik gehört haben, angeschrieben und hat gesagt, ey, ich bin der Manager von Raf Camora und ist eh komplett behindert, wenn man das jetzt heute hört, aber er hat gesagt, kann Raf Camora vielleicht bei euch schlafen, weil er macht gerade seine Promotour und ja, so war das damals. Und dann habe ich tatsächlich in jeder Stadt bei irgendeinem Fan geschlafen, also irgendein Fan, inzwischen alles zum Beispiel Ribello aus Köln, mit dem ich immer noch befreundet bin, ja. Und bei denen habe ich dann geschlafen.
Warst du auch hier in Hamburg dann so?
War in Hamburg, da habe ich geschlafen bei einem Mädchen, die ist Elisa. Und damals haben wir zusammen gestickert. Also sie, ihre Freundin und ich.
Und wo stickert man dann sinnvollerweise, wenn man so jetzt in, sagen wir in Hamburg oder...
Ja, das wussten ja die Fans, bei denen ich schlafe, die wussten halt, ey, dort ist so der Sticker-Hotspot. Und in Hamburg waren wir, ich weiß nicht mehr, wie diese Straße heißt, aber so eine...
Wahnsinn!
Ja.
Und das heißt, du hast dann noch im Endeffekt dadurch eine Wirkung gespürt durch die Stickern, weil dann halt andere Leute gesagt haben, okay, krass, die machen ja richtig Kampagne, begleiten zur Musik, dann können wir auch investieren. Oder
genau,
dann
das ist das Ding. Also es ist eigentlich immer, und es ist so im Business, ich meine, jeder Businessmann, der jetzt auch zuhört, wird wissen, es ist ein da ein bisschen hochschießen und dadurch, dass man es da hochgeschossen hat, schießt man es da hoch und so weiter und so fort. Also.
Aber man hat das Gefühl, heutzutage es geht manchmal schon schneller. Also ich meine, du hast ja wirklich auch eine lange Durststrecke, hart arbeiten müssen, um da hinzukommen.
Ja, ja.
Aber also jetzt weiß ich nicht, Apache, das ging jetzt gefühlt schneller.
Ja, aber ich sag halt so, es auch heute gibt es noch Künstler, die einfach länger hustlen. So. Aber heute ist der kannst du dich schneller verbrennen. Das heißt, wenn du heute quasi als Künstler TikTok voll spammst und es klappt nicht, hast du deinen Namen schon irgendwie verbrannt. Damals hatten wir ein bisschen den Vorteil, dass keiner mitbekommen hat, dass es nicht klappt. Weißt du, das heißt, ich konnte 10 Jahre lang auf Tour immer den gleichen Club 200er Location spielen und die Leute haben nicht wirklich gecheckt, dass ich jetzt unerfolgreich die ganze Zeit rumkrebse, weil es einfach nicht so gesehen wurde, weißt du. Die Leute haben sich ja nicht dafür so interessiert. Wenn du heute auf TikTok 10 Jahre lang irgendwas machst, bist du irgendwann ein alter Schinken. Sogar nach 6 Monaten bist du ein alter Schinken. Früher hattest du immer noch die Chance, okay, jetzt, aber jetzt. Das sieht man bei Trettmann. Trettmann war, ist unfassbar, wie lange der Musik gemacht hat, bis der erfolgreich wurde. So.
Aber bei dir war es dann am Ende die Kollaboration mit Bones?
Ja.
Und aber dann reichweitenmäßig dann auch Bones Social Media, um das einmal so zu rekonstruieren.
Ja, also es war halt auch das Ding, es war eine Fusion, die halt gepasst hat. So, es gibt manchmal Fusionen, die passen überhaupt nicht. Wenn du zum Beispiel Red Bull mit Red Bull mischst, dann hast du nur nochmal Red Bull. Das wird nicht besser klappen. Wenn du aber Red Bull mit Wodka mischst, dann hast du halt ein Getränk, was die Leute betrunken macht und happy. Also so, dann ist es eine gute Mischung. Und mit Bones war es genau dasselbe. Also Bones war super edgy, super...
Aber die Wahrnehmung kam dann auch über Social Media am Ende. Ich meine, über seine Reichweite.
Genau, ja, nicht nur über die Reichweite. Es ging halt auch um die... Es ging einfach um die Chemie. Ich war immer ein sehr, sehr respektierter Musiker. Also es war in den Musikerkreisen, in der Szene war ich respektiert. Die Leute wussten, okay, ich habe tiefe Themen, ich mache keinen Bullshit sozusagen. Und 187 waren halt wild und laut. Ja. Und die waren auch, also Bones waren super krasse Musiker, was man aber damals nicht wusste. Und durch die Kollaboration mit mir wurde dann Bones ein bisschen in dieser ernsten Sache ein bisschen mehr legit und ich ein bisschen mehr legit in der anderen Sphäre so. Und deswegen war das halt ein unglaublich guter Match.
Okay, aber das heißt irgendwie, jetzt wenn du heute Künstler, ich meine, du machst jetzt ja auch, bist jetzt auch Produzent, du suchst ja auch selber neue Künstler. Ne? Ja. Dann guckst du dir dann an Reichweiten, guckst du dir einfach nur die Musik an, wie findest du Leute?
Ja, heutzutage ist halt ein bisschen schwer, weil sobald du jemanden sein willst, ist der schon gesigned. So, ich hatte ja das Ding Apache, die Geschichte habe ich ja, glaube ich, auch schon erzählt. Also, ich hätte ja Apache sein sollen. So, und hab's nicht gemacht. Oder zu spät. Also, war ja.
Weil einfach du es auch schon ihn gesehen hast und dachtest, der ist ungewöhnlich, der ist gut und dann
war. Nee, also es war tatsächlich, die Sache war, ein sehr, sehr guter Freund von mir, Hadi Eldor, hat ihn damals mitgenommen zum Flughafen, wo die mich abgeholt haben, er und Apache. Und dann haben die mich zu einem Festival gefahren und es ist auch eine witzige Sache. Apache hatte damals eine gefälschte Rolex Day-Date Rosé mit grünem Ziffernblatt und ich meinte so, ist echt? Und er meinte, nee, aber bald. Dachte ich mir, gute Attitüde. Und danach habe ich dann irgendwie Songs vorgespielt und so bla von meinem neuen Album damals und da meinte ich halt zu Hardy, der hinten saß, meinte ich so, ey, da fehlt mir noch ein Feature und Apache ist gefahren und sagt, ja, wie wär's mit Apache 207? Ich meine, wer ist das? Und meinte, ja, ich. Guck ich so Hardy an, der meinte, ja, glaub mir mal, hör dir mal die Sachen an. Dann hat er mir die Sachen vorgespielt, das war, glaube ich, Testarossa, ja. Und ich fand die Sachen krass, also ich dachte mir echt, heftig, also krasse Stimme, krasse alles. Damals waren mir die Texte noch ein bisschen zu, hätte ich gewusst, dass dann so ein Song mit Udo Lindenberg kommt, dann hätte ich mir gedacht, okay, gut, das ist genau das, was man braucht. Aber damals dachte ich mir, okay, Texte sind mir nicht edgy genug, aber ich fand es super gut. Und Bones fand es auch richtig krass, aber wir waren halt damals zu langsam. Wir hatten damals Palmos Plastik 2, das war wirklich gerade mitten unsere heißeste Phase. Wir hatten so viel zu tun, dass ich mir dachte, einfach aus meiner Geschichte heraus, ich weiß, wie man sich als Künstler fühlt, wenn ein Management jemand signed und nicht so hundertprozentig committed ist, ist das Schlimmste, was dir passieren kann als Künstler. Und deswegen dachte ich mir damals, ey, warte noch kurz, wir brauchen noch Zeit. Und in der Zwischenzeit natürlich hat er dann das
war dann gemacht. Lukas Teuchner, wer hat das dann gemacht?
Ich glaube, Lukas Teuchner und Bowser. Ja.
Okay. Sag mal, bei euch, damals der Vater, ihr habt doch extrem viel live gespielt. Du hast ja auch, glaube ich, das größte deutschsprachige oder ein deutschsprachiger Raum für ein Live-Konzert gespielt,
ja,
habe ich gelesen.
Auf der Donauinsel, ja.
Nach, also Helene Fischer hat in München, glaube ich, vor 130.000 Leuten gespielt. Krass. Und du irgendwie 120.000 Leute in Wien.
120, aber es waren vielleicht auch 130. Also das war so, die Dunkelziffer ist höher.
In Wien, Wien, also im Rahmen eines Festivals.
Donauinsel.
Und dann habt ihr da einfach dann selber die Idee gehabt, das so zu machen? Oder kann
Donauinselfest, das gibt es seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren. Also ich sage jetzt irgendeine Zahl, 700 Jahre.
Aber nie
ich weiß
so groß.
Nicht. Naja doch, also Falco damals in den 90er Jahren, ich glaube in den 90er Jahren war es, das war so das legendäre Donauinselfest, war damals mit Falco, dann gab es noch mit Amboss, Danzer, bla bla bla. Und es war halt für mich immer, wow, Donauinselfest, muss ich mal spielen. Habe ich dann auch gespielt 2003 oder ich weiß nicht wann und das haben wir halt gespielt vor niemandem, also wirklich keinem, also vor keinem Publikum. Es waren halt nur irgendwie die Schwester von mir, die Schwester von meinem Kumpel, der mit mir gerappt hat, so das war's. Es war niemand dort und das war halt auch ein bisschen, ich dachte mir, okay, fuck, irgendwann muss ich das hinkriegen, so. Weil man war ja jedes Jahr im Donauinselfest, ja, und dieses Jahr haben wir es gemacht.
Und dann war es aber so groß, weil dann Leute dich sehen wollten? Und
ja.
Aber du, am Ende hast du nichts davon, sondern du hast einfach nur eine Gage bekommen.
Ich habe, glaube ich, eine Gage bekommen, schätze ich mal.
Aber du wolltest einfach machen wegen dem.
Da war es nur. Also es gibt tatsächlich auch Sachen, die sind, also unser großes Image, weil wir, ich freue mich ja sehr, dass wir bei einem Business-Podcast sind. Also unsere Leitsätze im Business sind zum Beispiel Image vor Kohle. Und also alles, egal wie viel Geld es bringt, wenn es dir dein Image kaputt macht, bringt dir das ganze Geld nicht, weil dann hast du dein Main-Ding nicht mehr und kannst einfach kein Business mehr machen. Und genauso ist halt manchmal umgekehrt. Es gibt Sachen, die sind so geil fürs Image, dass die Kohle da egal ist und du sprichst mich jetzt darauf an. Weißt du, was ich meine? Das ist mir schon viel, viel mehr wert als jetzt irgendwie eine krasse Gage.
Aber trotzdem habt ihr auch...
Aber ich habe natürlich eine Gage bekommen.
Aber mit der Tour werdet ihr auch, ich meine, das war ja auch eine riesige, sagen wir mal, Locations, die ihr da gespielt habt, oder? Also mehrfach jetzt, also eigentlich bis Corona und dann auch nach Corona auch schon wieder.
Ja, ja, also ich habe letztes Jahr zweimal Tour gespielt, wo halt Lanxess Arena, Mercedes-Benz, also größte Ding.
Und fehlt dir sowas denn nicht jetzt in Zukunft, meinst du, wenn du da jetzt nicht mehr, also ich meine, das ist ja auch so, ich habe gerade Robbie Williams Doku geguckt auf Netflix, dann denkt man sich, okay, wie kann man da wieder runterkommen, wenn man...
Ja, es kommt drauf an, was für ein Typ du bist. Also Kurt Cobain hat sich umgebracht, weil er es so gehasst hat. Und ich bin so ein bisschen zwischen Robbie Williams und Kurt Cobain. Also ich bin, mir gibt, ehrlich gesagt, also mir geht's bei Live-Auftritt gar nicht so um die Fütterung meines narzisstischen Krokodils, sondern eher so... tatsächlich ein bisschen mehr um die Kunst, um so wie halt so Live-Theater oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Aber ich bin auch wahnsinnig nervös. Und deswegen ist halt für mich so dieses Tour macht mich genauso nervös, wie ich mich darauf freue. So, deswegen, wenn das alles wegfallen würde, würde zwar natürlich ein bisschen das Dopamin fehlen, aber es würde ganz viel wenn man nervös ist, ist das Cortisol. Dann wäre es weniger Cortisol und weniger Dopamin, also es würde auf Null kommen.
Okay, das heißt, du könntest schon einfach, könnte man sagen, zurücktreten.
Live würde mir am einfachsten fallen, wirklich zurückzutreten. Und live wäre auch das Ding, wo ich sagen würde, ab einem bestimmten Alter hätte ich keinen Bock mehr auf der Bühne zu stehen, zumindest, außer meine Musik ist so weit, dass ich es vereinbaren kann.
Aber ich meine, guck dir Rolling Stones an. Ich meine, die spielen damit.
Finde ich aber nicht cool, ehrlich gesagt. Also das, ich finde es nicht cool, ich will es nicht sehen. Ich will auch nicht Kurt Cobain, wenn er jetzt aus dem Grab auferstehen würde. Würde ich zwar hingehen, weil ich der größte Nirvana-Fan ever bin, aber, also nicht ever, vielleicht bist du ein größerer Nirvana-Fan, aber ich bin ein sehr großer Nirvana-Fan. Aber ich hätte keinen Bock, Kurt Cobain mit 60 zu sehen auf der Bühne, weil er ist ein junger, wilder Künstler, Kurt Cobain. Ich will nicht den anderen Kurt Cobain sehen. Das ist das Ding. Also ich will schon das sehen, was er war. Aber er ist es nicht mehr. Deswegen hat er da meiner Meinung nach für mich nichts mehr verloren.
Okay, okay. Wie ist denn das wirtschaftlich gesehen? Also live ist ja schon auch mittlerweile lukrativ. Das
geht so.
Nee? Mm-mm. Ich hätte gedacht irgendwie, dass das wenn man so große Venues spielen kann wie ihr, dass das dann
schon... Im Gegenteil. Also das ist diese Kurve sozusagen bewegt sich nicht. Je größer, desto mehr verdienst du, sondern die Produktion wird dann super teuer. Du brauchst dann 7 Trucks, brauchst Hands, eine eigene Bühne, die du mitnimmst und so weiter. Also ich sage mal, manche Sachen im Live-Bereich, die viel kleiner sind, sind viel, viel lukrativer.
Okay.
Ich bin kein Booker, ich bin jetzt kein Veranstalter, deswegen kann ich nicht sagen, wo jetzt der perfekte Ding ist, aber ich schätze mal so 3.000 bis 5.000er Locations sind vielleicht lukrativer, als wenn du 20.000er machst.
Das heißt, am Ende für dich ist dann, also das Promo. Wirtschaftliche ist
Promo. Promo und für dich selbst, Selbstverwirklichung. Also ich werde jetzt in meine Tour, die jetzt ansteht im März, ich glaube nicht, dass ich so großartig dran verdienen werde. Also ich werde natürlich bisschen was verdienen, aber ich glaube, ich werde daran nicht mal das verdienen, was ich bei einem Festivalauftritt verdiene.
Also hier Shireen David hat mir das auch schon erzählt, dass es bei ihr mehr oder weniger so eine reine Werbeinvestition sozusagen ist. Aber auf der anderen Seite guckst du dir halt an Taylor Swift und denkst dir, okay, 1 Milliarde Umsatz mit so einer Tour.
Umsatz.
Ja gut, aber das kannst du ja nicht wegbrennen, oder? Milliarde.
Also ich, wie gesagt, ich weiß jetzt bei Taylor Swift, weiß ich nicht, aber das ist ja so groß und so, also deswegen, ich schätze bei Taylor Swift ist ungefähr dasselbe wie bei anderen, nur halt in gigantischen Ding. Deswegen denke ich halt auch, ihre Ausgaben sind halt genauso gigantisch. Ich weiß nicht, was sie daran verdient und am Ende ist für Taylor Swift vielleicht, keine Ahnung, 20 Millionen Euro jetzt auch nicht so krass. Vielleicht ist für sie auch lukrativer, einmal beim krassen Festival aufzutreten.
Wahrscheinlich, hast recht. Ja, okay.
Das ist Ding.
Aber was heißt, am Ende ist es sozusagen, wenn man auf das Musikbusiness drauf guckt, ist dann Streaming?
Streaming.
Da kommt
Streaming-Koops, Streaming-Kooperationen, Side-Businesse, also sowas wie, wenn Shirin David oder Kapi ihre Tees machen, das ist super viel Geld, solche Sachen, wenn es klappt. Ansonsten natürlich live, also wenn du, keine Ahnung, so ein Clubshow-Typ bist und so ein Ballermann, irgend so sehr viel Geld auch.
Aber das würde jetzt nicht zu dir passen?
Nee, würde nicht passen.
Und du hast ja auch schon mal versucht sozusagen, also du hast ja einige Side-Businesses, aber auch weil wir gerade über Tee oder Alkohol sprachen und so, da hast du auch schon Sachen versucht,
ja,
wo du sagst, irgendwie hätte ich mal lieber nicht gemacht.
ich sage mal so, von 10 Sachen, die man macht, schießt man wahrscheinlich bis zu 8 Mal daneben. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich gemacht habe, wo ich mir denke, okay, war dämlich. Also es gab jetzt keine Sachen, mit der ich wirklich Minus gemacht habe, aber einfach Sachen, wo ich mir gedacht habe, du hast als Künstler immer nur eine gewisse Anzahl an Shots sozusagen, ja, also sonst wirst du irgendwann Lidl, weißt du, wenn du alles verkaufst, weißt du, ich meine, das heißt, konzentrier dich auf maximal, sag ich mal, wirklich auf Biegen und Brechen so 5 Sachen, so, und wenn du die voll machst mit, ich verkaufe Kekse, ich verkaufe, und ich weiß, wovon ich rede, ich habe das alles gemacht.
Das verkauft Kekse. Wie hieß nochmal was in Limonade, die du gemacht hast?
Ja, White Crocodile, das war mit Bones.
Genau, die Story ist die, dass du dann aber die selber gar nicht so gerne mochtest, weil du eigentlich nie süßes Getränke trinkst und dann musstest du das immer pushen und hast dich dabei unwohl gefühlt. Das hat man genau gemerkt.
Ja, also das Ding ist halt so, es gibt manche Sachen, die mache ich auch, ohne mich dafür zu schämen, als Business, weil ich mir einfach denke, okay, das ist einfach Business, das ist jetzt Vermarktung, ich muss nicht hundertprozentig hinter jedem Produkt, also ich muss nicht zu hundertprozentig das auch selbst machen, sozusagen, aber ich muss natürlich dahinter stehen, also wenn das jetzt quasi Limonade wäre, die dich blind macht, dann würde ich sie nicht verkaufen, aber ich esse auch so Zucker ab und zu, aber es war jetzt, wir haben es eher gemacht, weil wir uns gedacht haben, okay, das ist gerade das Ding, da machen ganz viele Leute sehr viel Geld damit. Es kam eine Company zu uns und hat gesagt, ey, wenn wir das jetzt starten für euer Album Palmus Plastik 3, bla bla bla, dann wird das krass, so und so viel werdet ihr dran verdienen. Wir dachten uns, ja klar, okay, gut, dann machen wir es. Warum nicht? Weißt du, so, warum nicht? Aber hat nicht so geklappt.
Was war das Beste, was du da bislang gemacht hast?
In meinem Business, von businessseitig muss ich sagen, also mein Tattoo- und Barbershop in Wien, weil das ist so das einzige Business, wo ich sage, das läuft wirklich von allein. Das hat mit mir fast gar nichts mehr zu tun. Also das läuft von alleine, das ist, wir haben die Investition schon wieder drin, wir haben schon eine zweite Filiale aufgemacht in Salzburg, es geht immer
aber
weiter.
Aber hatte auch, habe ich gelesen, große Anlaufschwierigkeiten, ne?
Nee, gar nicht so sehr.
Aber ich hatte irgendwo gelesen, dass du erstmal den Manager nochmal...
Okay, das schon. Ja, ja, das auf jeden Fall. Also das, also bevor es losging, also wenn das meinst, ja, ja. Also das war, ich dachte mir halt in meiner Pause, dachte ich mir, okay, ich muss irgendwas machen, weil sonst werde ich wahnsinnig. Weil ich hatte keine Musik mehr, ich hatte keine Auftritte mehr. Ich dachte mir, wenn ich nicht irgendwas mache, dann bringe ich mich um.
Und dann hast du also Barbershop und Tattoo-Shop. Aber es ist ja am Ende, sagen wir mal, wenn man da jetzt 2, 3 von hat, ist es ja trotzdem vergleichsweise ein kleines Business.
Geht. Also Tattoo-Business ist tatsächlich groß und das, was man halt machen kann, ist, man kann es ausweiten. Zum Beispiel, man kann dann dadurch, dass du einen Barbershop hast, kannst du legitimerweise dann auch Barberprodukte machen. Weißt du, du kannst dann Cremen machen, du kannst Haarwachs machen, du kannst halt solche Sachen machen und es ist dann nicht aus einem random, warum verkauft dieser Rapper jetzt Haarcreme, weißt du, was ich meine? Das heißt, du hast dann noch andere Sachen, die sich öffnen und Tattoo-Business ist tatsächlich kein kleines Business. Und vor allem nicht, wenn du es in der Form machst, wie wir es machen. Also wir haben jetzt nicht irgendeinen verranzten Tattoo-Shop, sondern der ist wirklich schön. Also da ist eine große Investition dahinter und das ist...
Aber ich meine trotzdem, wie viele Tätowierer arbeiten da?
Wir haben 12 Tätowierer, teilweise sogar mehr, also teilweise bis zu 16 Tätowierern.
Und dann machen die am Tag da irgendwie, weiß ich nicht, jeder 2, 3 Tattoos oder sowas?
Aber also die machen alle paar tausend Euro am Tag.
Okay. Okay, und das ist mitten in Wien ein größeres Studio?
Ja, ich glaube 350 Quadratmeter oder so oder größer. Und jetzt haben wir das zweite in Salzburg aufgemacht und wir wollten in Dubai sogar was aufmachen und so weiter, aber geht halt nicht. Aber ansonsten, das ist halt ein Business, wo ich sage, okay, das funktioniert ohne mich. Muss ich auch sagen, ich habe einen sehr, sehr fähigen Geschäftsführer und Partner. Aha. Das ist das Um und Auf, das habe ich gelernt, das sind meine Learnings. Wenn ich was Neues aufmache, muss ein Team dahinter sein, da muss jemand dahinter sein, der sich 100% sich dafür investiert. Weil ansonsten, ich bin Musiker, ich investiere mich trotzdem zu 100% erstmal in Raf Camora. Und alle anderen Sachen muss jemand dahinter sein, der sich genauso sehr in das Ding mit Leidenschaft rein investiert wie ich in Raf Camora. Und das habe ich gefunden in Wien und deswegen läuft er von alleine.
Und das sind aber auch am Ende dann, also das Studio ist deswegen bekannt, weil du es promotet hast, weil es dein Studio, weil am alle Anfang, Leute wissen, das ist dein Ding und so.
Genau,
und
am Anfang war es, weil ich es promotet habe und sowas halt in den Medien und bla bla bla, aber danach, also es gibt ja ganz viele Sachen, die von Rapper kommen, die sind am Anfang, wow, jeder geht dahin und nach einer Woche geht niemand mehr dahin. Und danach, warum es bei uns gut klappt, ist, weil wir erstens eben, wie gesagt, ein sehr gutes Geschäftsführerteam haben und der eine davon ist sehr, sehr stark mit so Werbung schalten und bla 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 und tatsächlich kommt sehr, sehr viel davon durch dieses Ads schalten, durch das Werbung schalten und so weiter.
Vor kurzem hat mir jemand erzählt, wie groß das Piercing-Business sein könnte, okay. was da so passiert.
Dann also, los geht's. Piercings ab jetzt. Für euch alle. Jetzt 50% Reduktion, wer das gehört hat.
Ja, Tattoo, also ich hatte immer gedacht, das sind wirklich so die einzelnen Studios, aber klar, man kann das natürlich auch so größer denken. Richtig, ja. Also ich habe keine Vorstellung, wie es genau aussieht. Ich hätte es mal vielleicht googeln müssen. Aber
es ist sehr schön. Es ist wirklich sehr schön. Es ist sehr schön. Es ist für mich, also wir hatten ja auch Ambitionen. Also meine Inspiration war in Barcelona ein Tattoo-Studio von Elijah, ist das, so ein Model aus England. Das fand ich schon sehr, sehr schön. Und dachte mir, okay, sowas muss ich machen, so Barber und Tattoo und wirklich, dass du reinkommst und denkst, wow, so ein bisschen so eine Experience, wie man so sagt, hast, wenn du reingehst. Und dann sind wir wirklich, also ist jetzt kein Promo-Quatsch, den ich da erzähle, wir sind wirklich nach Amerika geflogen, um uns dort Bang Bang anzuschauen, das ist so das weltweit krasseste Studio. Und,
wo ist das?
In New York. Aha. Und wir haben uns in New York, in Las Vegas, in LA alle Studios angeschaut, um wirklich zu sehen, okay, wenn wir mitspielen wollen, so weltweit mit den krassen Studios, will ich mal sehen, was die können.
Was hast du denn am Ende in das Studio investiert?
Ich glaube an die 400 bis 450.000.
Das ist ja noch eigentlich überschaubar. Geht, ja. Und das ist dann eine gute Lage in Wien oder so?
Ist gute Lage in Wien, ja.
Okay. Und was kommt als nächstes so in deinem Portfolio? Also von
ein Podcast. Will ich gerne machen.
Demnächst, da kommt er doch, der muss ja noch kommen.
Ich würd gerne einen Podcast machen, tatsächlich. Was ich gerne machen würde, irgendwann mal wäre Kaffee. Irgendwann mal, aber da lasse ich mir Zeit und dem würde ich dann auch meinen Familiennamen geben. Also das wäre eine Sache, die ich gerne machen würde.
Aha. Aber was ist mit deiner ganzen Musikmanagement-Sache?
Ah, das natürlich, das läuft. Also wir sind ja, also RBK ist eine wirklich...
Mit Ronny Boll zusammen?
Mit Ronny Boll zusammen,
also genau. Auch in Deutschland seit Jahrzehnten bekannten Musikmanager?
Ja, Dawn, das, der Musikmanagement-Industrie ist Ronny, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Größe. Also wenn man jetzt aufzählen würde, die aktiven größten Leute im Musikmanagement, Ronny Bolt auf jeden Fall einer.
Wie hast du dich kennengelernt?
2011, also das war damals über ganz kompliziert. Mein bester Freund in Berlin, Hamoudi the Royals, Produzent. Sein Bruder war der Manager von Casper. Casper war bei Beat Gottwald.
Vom Landstreicher, ne?
Genau, Landstreicher. In dem Umfeld gab es eine Inga Sandmann, die hat mich im Verlag genommen. Also die hat mir einen Verlagsdeal klar gemacht damals. Dann hat Prinz P, Wasif, also der Bruder von Hamoudi, und Ronny haben eine Managementagentur gegründet. Da habe ich unterschrieben. Und danach ist Ronny raus und ich bin dann raus und habe mit Ronny quasi Label gegründet.
Wen habt ihr so unter, also wen ihr managt? Ich Bones unter anderem, ne?
Bones, 187, UFO, ja, Jesus, Juju, ganz viele Newcomer, Simon Chan.
Oder seid ihr denn, ihr seid nicht Label, sondern ihr seid wirklich nur Management?
Management mit Label-Administration sozusagen. Also jeder Künstler hat sein eigenes Label, macht sein eigenes Ding, aber wir machen die Administration dahinter und das Management.
Also das Management ist vor allem, wenn dann so Anfragen kommen nach Kooperationen, nach Live, wenn man die buchen will, dann läuft es immer bei euch.
Genau. Aber das Ding ist halt, das, was uns wichtig war von Anfang an, ist, dass wir sind nicht Agro-Berlin. Wir sind jetzt nicht so, ey, wir signen Künstler, bla bla, wir sind Dienstleister der Künstler. So, und das ist ein bisschen unsere Art, die wir haben, die es ein bisschen anders macht als andere. So, also wir schreiben uns die Künstler nicht auf die Flagge, sondern umgekehrt. Also das ist, ein Künstler kommt und fragt dann, ey, wollt ihr das machen? Und wir denken uns, ja, Bombe, lass zusammenarbeiten. Und wir tun natürlich das Beste, dass der Künstler eine perfekte Buchhaltung hat, eine nach außen hin geschützt ist in ganz vielen anderen Dingen und ja.
Berätst du ihn auch so ein bisschen, sagst, ey, das würde ich nicht machen, das würde ich machen und so?
Kommt drauf an, welcher. Also es kommt drauf an, wenn man mich fragt, also egal welcher Künstler, bin ich natürlich da und gebe meine Meinung ab und es war am Anfang auch so. Aber dann wurden die Künstler irgendwann so groß, also jetzt nicht wegen uns, sondern einfach wegen Künstlern selber, weil die einfach groß geworden sind, dass dann irgendwann wissen die Künstler einfach selber, was sie machen. Bei Bones ist ein bisschen eine Ausnahme. Ich berate Bones und Bones berät mich oft, also weil wir einfach so eine zusammen so eine Geschichte haben. Aber an sich lassen wir den Künstler oder der Künstler macht, was er denkt und wir helfen dem Künstler auf seinem Weg, nicht umgekehrt.
Okay. Lass trotzdem mal verstehen, ich meine, du müsstest das alles ja gar nicht machen, weil du könntest ja von den Streaming-Einnahmen locker, das müssen ja Millionen sein, die jedes Jahr dadurch, also ja. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie viele Streams es sind, wie groß es ist. Also wenn jemand weiß, wie Spotify läuft, im Best Case, dann bist ja du. Und das werden Millionen sein jedes Jahr.
Mhm.
Also das heißt, du machst den Rest einfach auch nur, weil du Spaß am Business hast?
Da meinst du, ja klar. Also das
muss jetzt, sein, müsste es nicht.
Nee. Also wegen Leben meinst du davon?
Ja, oder generell, ich meine, es gibt ja so eine Aussage von dir, dass du meinst, irgendwie Geld brauchst du eh keins mehr. Mhm. Reicht schon, alleine mit den Streaming-Einnahmen der letzten Jahre wahrscheinlich oder die noch in den nächsten Jahren kommen werden. Ich meine, das ist ja.
Ja, ja. Also man macht, also das ist aber dann wieder eine sehr, eine philosophische Frage sozusagen. Natürlich ist irgendwann, ich klopfe auf Holz und bin unglaublich dankbar dafür, dass ich. Es hört sich blöd an, aber natürlich habe ich irgendwo ausgesorgt. Also ich müsste jetzt nicht mehr arbeiten gehen, um zu überleben.
Aber Überleben ist gut.
Ja, aber was ist das Leben wert? Weißt du, wenn du deine Leidenschaft, ich habe das ja nicht aus Spaß gemacht. Also ich habe jetzt nicht Musik angefangen, weil ich ich will jetzt ein bekannter Künstler werden und Fame und bla bla, sondern es ist meine Leidenschaft, meine Berufung irgendwo. Und da gehört alles dazu. Also ich mache immer, also ich würde jetzt auch ich bin jetzt kein Aktienverkäufer sozusagen, wo es mir nur um Geld geht und mein Ziel ist nicht Leonardo DiCaprio zu werden in Wolf of Wall Street, sondern ich mache tatsächlich das, was mich erfüllt. Und Management gehört dazu, auch solche Side-Businesses sind für mich Sachen, die mich erfüllen, weil ich einfach Spaß daran habe und ich glaube, das ist grundsätzlich strebt jeder Mensch irgendwo nach Unendlichkeit und nach Selbstverwirklichung und für mich ist das halt meine Art von Selbstverwirklichung, Projekte zu machen und erfolgreich fertig zu machen und so, dass sie dann vielleicht länger laufen, als ich lebe, wer weiß.
Ich meine, was auf jeden Fall mittlerweile ja wahrscheinlich über dein Leben hinaus einen Wert haben dürfte, sind die Rechte an deiner Musik. Die liegen auch alle bei dir, ne?
Ja, allerdings werde ich einen Teil davon verkaufen.
Das heißt, wir sehen das ja gerade überall, also alle größeren Künstler, von, weiß ich nicht, Guetta bis Queen, wer auch immer, alle werden angesprochen, da kaufen dann teilweise irgendwelche Investmentfonds.
Genau.
Die Rechte, weil man das so gut kalkulieren kann mittlerweile, und das ist ein Riesenwert. Und da bist du jetzt, also auch logischerweise angesprochen worden, weil die Songrechte, die da bei dir liegen, sind schon viel wert.
Viel wert, ja.
Da reden wir über zweistellige Millionensummen?
Ja.
Und dann weißt du schon, wann und an wen du sie verkaufst?
Nee. Also beziehungsweise ja, aber ich kann es nicht im Podcast sagen. Aber die Gespräche laufen gerade.
Und das ist irgendwie jetzt gerade einfach eine gute Zeit, das zu machen, wenn man dann einmal das Geld bekommt und dann, aber ich meine, es gibt ja auch so Fälle, wo man sich nachher ärgert. Ich glaube, Taylor Swift hat auch mal die Rechte verkauft, dann Scooter Braun, dann gab es da riesen Ärger und so.
Hundertprozentig. Aber das Ding ist halt einfach für mich, mir geht es um was anderes. Mir geht es halt darum, ich habe ganz viele Immobilien gekauft. Also direkt das erste Geld habe ich alles in Immobilien gesteckt. In Wien, in Deutschland, also beides, in Berlin, in Wien. So, wir haben ein Mietshaus jetzt auch gekauft und so weiter. Also ich bin da gut drinnen. Und das Ding ist, ich weiß, das sind alles Sachen, da kriegt man das Geld raus in Jahrzehnten. Weißt du, was ich meine? Und das Ding ist halt, ich bin 39. Ich hätte gern jetzt einfach auch, also ich weiß, in 10, 20 Jahren kommt dieses Geld von dem, was ich jetzt angepflanzt habe, irgendwie raus. Und deswegen finde ich jetzt eine richtige Zeit, dass ich mir da Geld hole, mit dem ich dann vielleicht wieder arbeiten kann, irgendwas machen kann, was mir jetzt gerade Spaß macht.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron, all die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast. Also Immobilien heißt das dann so, ich stelle mir jetzt vor, weiß ich nicht, 20, 30 Wohnungen oder reden wir eher von 100 Wohnungen? Oder?
Nee, also wir haben ein Mietshaus, das sind 30 Häuser, ja so 25, 26, irgendwie sowas. Also
Wohnung in dem Haus, ne?
Ja, Wohnung im Haus und 3 Dachgeschoss.
Aha.
Genau. Und dann halt ansonsten Immobilien, ein paar mache ich Airbnb, in Wien habe ich ein paar, wo ich Airbnb mache, dann habe ich ganz viele Wohnungen, wo Familienmitglieder wohnen, also meine Mutter, eine Cousine, meine Schwester, dies, das, also sowas.
Also die du auch so ein bisschen versorgst?
Ja, versorgen.
Also deine Familie, also kümmert sich ein bisschen.
Genau.
Okay, aber das heißt, du kennst das Familien, das Immobilien-Game kennst du dann auch ziemlich gut.
Ziemlich gut nicht, aber es ist für mich ein sehr einfaches Game. Sorry an alle im Immobilien-Game. will ich nicht sagen, dass, also es gibt natürlich Immobilienmilliardäre, die sind halt tausendmal krasser und kennen die ganzen Tricks, aber im Endeffekt geht es halt darum, du kaufst eine Immobilie und die wird im besten Fall später mal mehr wert sein. Und deswegen ist es gar nicht so kompliziert.
Okay.
Also, ist, ja.
Also Lage, habe ich gehört.
Ja, natürlich. Klar, also natürlich geht es halt auch darum, also wenn du jetzt in einer Lage kaufst, wo du unendlich viel bauen kannst, ist halt logisch, dass dann vielleicht mal nicht so viel Wertsteigerung wird als irgendwas, wo es so knapp ist, dass da nichts mehr sein kann. Das ist klar. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Okay.
Aber ich habe mir das auch schon mal hier im Podcast erklären lassen von Leuten, was da also ist schon noch ein Riesenhebel hinter in dem Immobilienspiel. Also wenn man das richtig macht.
Hundertprozentig. Aber das Ding ist, das Prinzip an sich bei Immobilien ist meiner Meinung nach relativ einfach zu verstehen für einen Trottel wie mich. Ja, aber das ist einfach logisch. Du kaufst eine Immobilie und natürlich, wenn die Lage gut ist und wenn man da nicht endlos Sachen rundherum bauen kann, wird die Lage auch relativ wertestabil bleiben, außer es kommt ein Krieg oder was weiß ich, was kommt. Deswegen ist eigentlich relativ logisch. Sachen wie Bitcoins und NFTs, wo es einfach Dinge, die du dir nicht erklären kannst, das ist für mich eher kompliziert.
Irgendwer hat mir aufgeschrieben, ich soll dich mal auf Falco ansprechen, wo wir gerade über Österreich sprechen. Ist das irgendwie, hat das irgendwie eine Berührung für dich, eine Bedeutung für dich oder ist das für
dich? Ja, ist unsere größte Legende sozusagen. Also so wie für euch.
Grönemeyer, oder?
Ist Grönemeyer Hamburger?
Nee, der ist Bochumer. Aber okay. Hamburg, Lindenberg, Udo.
Genau. Also das ist unser Falco, nur dass unser tot ist und unsere. Unserer war so ein bisschen kontroverser als eurer. Aber ansonsten ist
aber bist du ein Fan?
Ja, wer nicht? Also ich glaube, ich kenne keinen Wiener, der jetzt nicht sagt, ja, Falco ist ja unsere Legende.
Okay. Ja, ich meine, aber es ist ja schon erstaunlich, finde ich, dass man auch so jetzt genreübergreifend da sich bekennt zu Sachen. Also du hast ja auch gerade irgendwie Nirvana.
Ja.
Du hast jetzt auch keine Hemmung, so generell so Gespräche zu führen, die jetzt über das hinausgehen, was man so als Image von dir aus der Ferne hat.
Also früher hatte ich es natürlich, als ich jünger war und angefangen habe mit Rap und mit meinem Freund Emires in Bosnien zu Hause war und wir haben dann Nirvana gehört und er hat gesagt, sag niemandem, dass wir das gerade tun. Also früher als Jugendlicher war es halt so, hat man sich vielleicht geschämt, aber jetzt nicht.
Was hast du denn noch so vor in den nächsten Jahren, also wenn die Musik jetzt weniger wird?
Wie gesagt, ein Podcast. So,
müssen wir gleich mal separat drüber sprechen, genau. Jetzt werde ich langsam neugierig. Ja.
Was ich mir überlegt habe, ist tatsächlich entweder Psychologie oder Philosophie nochmal zu studieren. Also
okay.
Anfangen zu studieren, weil es interessiert mich unglaublich, das Thema.
Aha.
Und ansonsten halt dann jetzt mal kurz warten, ein bisschen zweimal durchhalten und dann durchatmen und dann nochmal zu attackieren.
Also so. Und dann nochmal Musik zu machen?
Ja, klar. Also klar, es ist für mich eine Pause jetzt gerade, aber eine bisschen durchatmen, sich wiederfinden. Okay, was will man jetzt darstellen? Was wird die neue Version von Raf Camora sein, wenn ich zurückkomme? Aber es wird auf jeden Fall, werde ich irgendwann zurückkommen.
Aber ich meine, ich hätte ja immer so das Gefühl, man muss auch so diese sozialen Plattformen hart bespielen. Ich habe jetzt mal geguckt bei Insta zum Beispiel, das machst du ja auch nur so ganz wenig eigentlich. So richtig wichtig ist das nicht.
Ja, also sagen wir so, ich mache es nicht so wenig, dass dann schon zu wenig ist, aber ich mache es jetzt auch, ich bin kein Influencer, weißt du.
Ich habe geguckt, ich glaube irgendwie 130 Posts oder sowas.
Ja?
Oder wenn überhaupt.
Ah, auf meinem Feed meinst du? Ja, aber da lösche ich halt immer wieder. Da bin ich wie bei uns. Also ich habe, wenn ich jetzt alles online stellen würde, was ich habe, habe ich hier genau 1.000, 2.000 Posts.
Aber
ich lösche die halt immer wieder.
Ich war bei Bones, war ich...
sind immer 187, immer 187.
Aber das Geile bei dem war, der folgt keinem.
Ja, ich auch.
Du folgst auch keinem?
Ja, ich folge auch keinem. Nur mein Tattoo-Laden.
Als Statement oder
was? Also ich habe es mir bei Bones abgeschaut am Anfang, weil ich mir gedacht habe, ja, genau so, weil ansonsten fragt jeder, ey, warum folgst du mir nicht, warum folgst du ihm, warum folgst du bla 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 und es wird unübersichtlich und dann ist dein Folgeding gar kein Promo-Tool mehr. So, weißt du, was ich meine? Wenn du so 50.000 Leuten folgst und dann musst du jemanden entfolgen, wer das scheiße ist und bla bla und das macht einfach zu viele Probleme. Ich bin einfach von Anfang an niemandem gefolgt.
Aber ich finde, du hast, also was diese Plattform anbelangt, eine extrem klare Kommunikation. Ich habe mir bei dir was abgeguckt und zwar, als wir zum ersten Mal vor Jahren hatten wir Kontakt wegen Bones, haben wir da eben getextet bei WhatsApp. Und da hast du dann gestehen gehabt, Sprachnachrichten bitte unter 45 Sekunden. Das habe ich mir sofort geklaut.
Das stimmt, ja, voll.
Aber hast du nicht mehr?
Habe ich nicht mehr, dann muss ich das unbedingt wieder hinschreiben. Also weil das ist, also ich finde es fast schon unhöflich, wenn mir jemand eine Sprachnachricht schickt, die über 2 Minuten ist. Wenn es über 1 Minute ist, ist okay noch, aber eigentlich, also für länger ist dann schon unhöflich für mich, weil ich denke mir so, Mach kürzer, du kannst das hundertprozentig so, dass es in 30 Sekunden passt.
Also du kennst eigentlich diese digitalen Plattformen alle, in und, also du weißt genau, wie es funktioniert.
Ja, ich bin ja nicht 75.
Nein,
also
aber trotzdem das Gefühl, du ja. Und es ist ja für dein Leben auch so wichtig. Also ich meine, wenn man überlegt, jetzt machst du ein bisschen Pause und dann willst du nochmal angreifen, wie kommunizierst du dann, dass du wieder angreifst? Dann eigentlich doch am Ende über Instagram.
Über Instagram, aber das, was ich immer sehr gerne mache und was ich immer gemacht habe in meiner Karriere, sind Kickoffs. Also wir haben immer ganz, ganz starke Kickoffs gehabt, wie zum Beispiel meinen Kickoff, den ich gehabt habe zu meinem Album Zenith. Das war damals, wo ich gesagt habe, okay, jetzt höre ich auf, weil das wirklich der Plan war. Da habe ich in Wien auf dem Sofitel, diesem Stadtzentrum, das Release-Datum von diesem Album projiziert. Und ich habe im Vorhinein quasi der ganzen Stadt gesagt, ey, dann und dann um so und so viel Uhr, also da habe ich noch nicht gesagt, wo es sein wird, aber ich habe gesagt, ich werde in Wien ankündigen, wann mein letztes Album kommt. Wien weiß es zuerst. Und dann habe ich halt von Tag zu Tag so einen so wie so einen Raben, quasi, weil Rabe ist ja so mein Logo, so einen Raben über einer Zone in Wien quasi digital fliegen lassen, dass sie das sehen, ah, okay, dort wird es ungefähr sein. Und bis zum Abend hin, ich glaube, es war dann so 21 Uhr, wurde der Rahmen immer kleiner. Und dann haben die Leute gewusst, ah, okay, es ist im Sofitel. Und da waren, schätze ich mal, so 10.000 Leute in der Innenstadt, haben gefilmt, wann das Album erscheint. Und Bones ist mit so einem Boot über die Donau gefahren, hat so T-Shirts reingeschossen in die Menge und so. Es war wirklich unfassbar. Es war wirklich krass.
Auch schon wirklich so Inszenierungs- und Marketingkünstler.
Ich liebe das. Ja, also ist für mich ist Marketing Kunst und es macht mir Spaß. Es ist wirklich, zum Beispiel jetzt mit Chiago, wir haben ein Konzert gemacht auf einer Tankstelle in Wien. Und es war halt ein Videodreh und haben den Leuten gesagt, ey, meldet euch da an, wenn ihr dabei sein wollt beim Videodreh und so. Und da waren so 2.000-3.000 Leute, sind gekommen. Und das war dann auch das Video und es war richtig geil. Und es war halt einerseits richtig geil, weil wir haben durch TikTok bespielt im Vorhinein, weil jetzt im Gegensatz zu früher die Anteaser-Phase von einem Song ist viel länger und viel wichtiger. Das heißt, wir hatten eine sehr schöne Teaser-Phase, weil die Leute alle das Konzert gefilmt haben, dann gab es schon so Ausschnitte vom Song, bla bla bla. Ja.
Aber
Marketing macht Spaß.
Was war, sag mal, das Stickern habe ich mir jetzt gemerkt, das war abgefahren. Mhm. Jetzt sozusagen ein, oder erzähl mal, warum eigentlich der Rabe? Weil du gerade meinst, das ist ja dein Logo, warum genau. Der Rabe?
Also der Rabe, erstens, also es gibt die ganz romantische filmische Geschichte, ist, dass ich als Kind gewohnt habe, also gelebt habe im Château du Châtelard, heißt das, am Genfersee dort, weil mein Opa hat gearbeitet in Weinbergen, ich bin eigentlich Italiener, die haben dort gearbeitet in Weinbergen und wir haben in diesem Schloss gewohnt, so für die Bediensteten gab es halt da so ein Ding, und da waren sehr viele Raben. Und ich war immer, wie es die Legende meiner Mutter sagt, vielleicht ist es auch ausgeschmückt, aber angeblich waren meine ersten Worte Geräusche von Raben und ich habe immer die Raben beobachtet, so ein bisschen wie bei Batman. Und deswegen der Rabe, es war halt immer ein Tier, was mich irgendwie fasziniert hat. Und später habe ich dann einen Song geschrieben, 2010, glaube ich war das, und der hieß Schwarzer Rabe. Und da ging es darum, dass ich im Song selbst sage ich, okay, mit der Musik klappt's nicht und fuck und Ding. Und dann kommt ein schwarzer Rabe, bisschen wie bei Edgar Allan Poe, und klopft ans Fenster und sagt, ey, wenn du es schaffen willst mit der Musik, dann komm, lass uns zusammen machen und dann wird das und das passieren, du wirst Erfolg haben. Und im Song denke ich halt nochmal darüber nach und sehe, boah, die Schattenseiten des Erfolges, bla bla, und ich entscheide mich dagegen. So, und das war der Song Schwarzer Rabe damals. Und deswegen halt Rabe, deswegen auch mein Buch Der Pakt, wo es halt darum geht, ein bisschen um metaphorisch viele Leute, also ich habe auf TikTok Sachen gesehen, wie Rav Kamau ist Satanist, weil er hat sich seine Seele dem Teufel verkauft für 35 Euro. Ist natürlich Quatsch. Ich bin ich gehe sogar in die Kirche, also ist Quatsch. Aber
wirklich? Als Gläubige?
Ich gehe tatsächlich in die Kirche.
Als evangelisch oder katholisch?
Römisch-katholisch, aber eine Sache, die mir halt wichtig ist, ich mische Religion nicht in irgendwas drin, aber ich persönlich gehe in die Kirche und wie gesagt, auf TikTok gab es ganz viele Videos, wo die Leute nicht verstanden haben, dass das irgendwo ein Stück weit eine Metapher ist mit dem Raben. Aber es ist so wie soll man sagen, so das Krafttier, das Symbol Jeder, alles braucht so sein Symbol. Für mich war der Rabe.
Ich meine, das heißt, du hast die Kampagne in Wien gemacht. Erzähl mir noch so ein, zwei Sachen so aus der Marketingfehler von Raf Camora. Also du das Sticker ganz am Anfang. Hm. Jetzt, wo du dir solche Sachen leisten kannst, in Wien da so Installationen auf oder so Projektionen auf Gebäude zu werfen und dann Musik anzukündigen. Was gibt's noch so?
Also wie gesagt, die letzte Aktion mit Thiago fand ich auch krass. Auf der Tankstelle, das war heftig. Damals mit Bones zusammen für den 187-Sampler gab es auch eine, meiner Meinung nach, super Marketing-Strategie, die wir damals uns überlegt haben. Da ist der Sampler rausgekommen ohne Vorbestellung. Das bedeutet, die Leute konnten, weil ich habe damals gedacht an iPhone. Wenn das neue iPhone kommt, campen die Leute quasi vor dem Laden, damit sie alle dieses iPhone haben. Und für uns war so das Ding, okay, wenn der Sampler kommt, sollen die Leute quasi wirklich vom Laden, um das alles ein bisschen so wieder physischer zu machen, haben wir uns gedacht, ey, es wäre doch geil, wenn die Leute wirklich vorm Laden, so wie damals, wenn eine CD rausgekommen ist, haben die Leute alle auf die CD gewartet. Um das ein bisschen zu pushen, lass uns keine Vorbestellungen machen, sondern direkt die CD im Laden. Und das war dann noch dazu an einem Dienstag, an dem 18.07. 187.
Natürlich. Genau. Ah, okay.
Okay. Und dann war das war damals krass. Dann haben die Leute halt wirklich gewartet vor dem Laden und das war die Idee von
Bones. Also wie ein Sneaker-Drop am Ende.
Genau. Und das hat in der Musik, hat das niemand gemacht. Das hat super geklappt und das Album ist auch auf 1 gegangen dann. Also es war trotz, ohne Vorbestellung, ohne nichts.
Habt ihr auch so Sachen gemacht, wo du immer so Sachen in der Platte beipackst? Also das ist dann auch so das große Thema, dass man so am Ende kaufen die Leute gar nicht mehr die Platte, aber die wird dann trotzdem gezählt. Ja, das sind
diese Fanboxen und so.
Genau, dann macht man da irgendwelche abgefahrenen Sachen in die Fanbox rein und sowas.
Ja, also ich muss ehrlich sagen, so mit diesen Fanboxen und so weiter ist halt, wenn es Sinn macht, dann ist geil. Wenn es aber keinen Sinn macht, wird es langsam, irgendwann wird es lächerlich. Und deswegen habe ich immer versucht, dann in den Fanboxen wirklich Sachen reinzupacken, wie zum Beispiel Bücher. Also, weil ich finde halt, Bücher haben wirklich eine Wertigkeit. Das ist eine Sache, die ist auch nicht zu teuer. Also bei der Herstellung, das heißt, man kann es irgendwie auch vom Preis her so machen, dass die Fanbox dann nicht zu teuer wird, aber letztens habe ich oft Bücher reingemacht.
Ich meine, du hast ja auch 2 Bücher geschrieben, ne?
Ja.
Aber auch Bestseller. Aber ich fand trotzdem, die Auflagenzahlen, die ich sehen konnte, waren gar nicht so groß. Also jetzt für das Buch, ich glaube irgendwie.
Ich weiß gar nicht, was krasse Zahlen sind bei Büchern.
Ich glaube, also ja, wenn du so in Deutschland, also im deutschsprachigen Raum, irgendwie ein großer Autor bist, verkaufst du schon irgendwie, weiß nicht, ein paar hunderttausend Bücher.
Ah, echt, ja.
Also okay. Auch zum Teil jetzt nicht Biografie, sondern irgendwie fiktionale Sachen. Das ist noch, glaube ich.
Das war 50.000 haben wir gemacht, der Pakt, glaube ich.
Okay, aber das war dir auch einfach wichtig, das ist ja kein Business, das war dir einfach wichtig, das zu machen.
Ja, es war wichtig und das war ja auch, das war alles Teil vom Comeback. Also ich habe tatsächlich in diesem Buch, der Pakt, habe ich auf der letzten Seite quasi einen Spruch geschrieben, das war: wenn die Last für deine Liebe zu groß ist, werd nicht die Liebe los, sondern werd die Last los. Und da hat man eigentlich verstanden danach, dass ich wieder Musik machen werde. Und ich dachte mir damals, dass der Effekt krasser wird. Also ich dachte mir, ey, die Fans werden es alle checken und alle werden darüber reden, aber es hat niemand darüber geredet. Also es hat nicht geklappt. Aber es war eigentlich mein Plan. Ich dachte mir, okay, ich schreib das jetzt und alle werden dann darüber reden, ey, er wird zurückkommen, weil ich habe es auch genauso geplant, dass das Buch kam, glaube ich, raus am 4. Juni und am 16. Juli kam dann mein Album, was übrigens auch, das war ein guter Marketing-Move, wir sind gekommen ohne Vorankündigung und gibt's auch eine witzige Story, also wir hatten dann ein Logo gemacht und es war ausgemacht, jeder postet das, also von unseren Leuten irgendwie am nächsten Tag um 16 Uhr oder um 18 Uhr. Am nächsten Tag gucke ich auf Instagram und sehe, Bones hat es einfach schon gepostet um 12 Uhr. Und dann war ich richtig sauer und rufe Bones an und sagt, ey, du hast meinen ganzen Marketingplan kaputt gemacht. Du hast ein Ding, warum 12 Uhr? Steve, wir haben doch gesagt, alle 18 Uhr oder 16 Uhr. Und weil dann hat es den Effekt, wenn sie alle gleichzeitig posten. Ah ja, sorry. Und dann hat sich Bones aber, weil es ihm irgendwie, glaube ich, leid getan hat, dass es meinen Marketing-Gag gefickt hat, hat er jeden Einzelnen, den er kennt, angeschrieben und gefragt, ob er das bitte auch posten kann. Und dann haben Leute dieses Logo gepostet, die ich nicht mal im Entferntesten kannte. Irgendwelche Spieler aus Spanien, wisst ihr, posten das Logo. Alle. Weil Bones hat einfach, es ist auch was anderes, wenn du für jemanden fragst, als wenn du für dich selber fragst. Und er hat mir damals unglaublich geholfen und hat die Aktion dann noch 1000-mal größer gemacht. Also es hat irgendwie gefühlt, jeder dieses Zeichen, sogar Flair hat das, glaube ich, gepostet, obwohl Flair mit uns verfeindet war oder irgendwas. Und es war echt krass. Es war, und dann kam das Album um 0 Uhr, bam, kam es einfach raus.
Wenn du jetzt sozusagen für Marken arbeitest, gibt es ja auch, dass du so Markenkollaborationen machst.
Ja.
Ja. Apropos Österreich. Ja. Genau, da hört man schon, welches Getränk. Ist denn das so, dass du da auch irgendwie mit einbezogen bist? Ich meine, du machst jetzt ja Puma, bist du jetzt recht. Mhm. Ne? Also, die machen das echt viele. Mit A$AP Rocky, habe ich jetzt gesehen, ist auch Puma. Also, die scheinen ja da irgendwie so ein bisschen auf die Musikschiene Bock zu haben. Ne? Also, beziehen die sich da ein oder ist das irgendwie so aktiv oder sagen die einfach, ey, hier sind deine Klamotten, wie läuft denn sowas?
Also ja, ich habe auf jeden Fall das Recht zu entscheiden, mit wem. Also nicht ja, so, dass Ronny wollte und sagt, hey, jetzt bist du Kick. Nee, also ist, natürlich, man entscheidet mit. Und Puma, also ich sage mal, da bin ich relativ schmerzfrei, weil für mich ist, sorry, ich hoffe, ich mache mich damit jetzt nicht vertragsbrüchig. Ich finde Adidas gut, ich finde Nike gut, ich finde Puma gut, ich finde alle Sportsmarken. Es gibt jetzt nicht, wo ich sage, ey, die ist scheiße, die ist gut und so weiter. Ich finde die alle gut. Also die haben alle coole Schuhe, alle Ding. Und für mich geht es dann eher darum, wer ist der bessere Partner? So ist und wer, mit wem habe ich Perspektive, irgendwelche Projekte zu machen? Wer ist auch dahinter? Wer hat Bock, das zu machen? Und das war Puma.
Und aber Projekte heißt dann eigene Schuhe oder eine eigene Linie? Oder?
Alles, kann alles sein. Es kann auch dann sein, ey, man hat Bock nach Freestyle jetzt, also nach China zu gehen und dort ein Musikstudio zu bauen und dann ein chinesisches Rap-Album zu machen. Werde ich nicht machen. Aber weißt du, so irgendwie für je offener und je besser die Bezugsperson ist, die man halt hat beim Brand, desto besser. Und bei Puma waren die Leute auch cool irgendwie.
Aber Fashion ist ja eh schon ein bisschen auch dein Ding. Deswegen dachte ich, dass dafür dann
mehr... Ich will es nicht Fashion nennen. Also so, ich mache besseres, gutes Merchandise. Fashion ist so, wie wenn jetzt quasi, keine Ahnung, ein Opernsänger kommt und mal einen Part geschrieben hat, sagt, ich bin jetzt Rapper. Also Fashion ist nochmal so ein krasser... Da muss man so...
Aber Pharrell ist jetzt auf einmal Creative Director bei LVMH oder so. Guckst du dir sowas an? Verfolgst du sowas?
Habe ich gehört, aber das Ding ist halt, Pharrell ist vielleicht viel krasser Fashion als ich. Also so ich habe einen eigenen Stil, den ich gerne trage. So, und ich würde jetzt auch sagen, ich kann mich auch anziehen, dass man sich nicht schämt dafür sozusagen, aber ich bin weit weg von Fashion.
Guckst du dir so, also, sag mal, was anders, die Amerikaner machen so Kanye und Adidas. Ich meine, man kann ja sagen, was man möchte, aber der Typ hat ja echt einen geilen Schuh erfunden.
Klar, ja, ist krass.
Aber das würdest du dir nicht so trauen?
Nee. Also, ich glaube, ich sehe mich einfach da jetzt nicht als krasse Fashion-Ikone. Also, ich würde es gerne, ist so, aber jeder zu seinen Stärken.
Aber es gibt ja so viele Brands oder so viele auch, die sagen, ey, die mal mit dir das so auszuprobieren. Ich bin mir sicher, hören welche zu.
Ja.
Die sagen, okay.
Klar, wenn ihr eine Idee für einen krassen Schuh habt, der mir gefällt, dann lasst es uns
zusammen
tun. Du musst
die Idee, die haben die Infrastruktur. Die haben die
also,
Infrastruktur.
Ja, ja, klar. Also, wie gesagt, das ist halt wie das Beispiel, was ich halt schon hatte mit diesen verschiedenen Shots, die du hast. Also, wenn ich jetzt auch noch einen Schuh mache, dann weiß ich nicht, ob ich da noch den Kaffee mache. So, weißt du? Also, es ist so, du musst halt überlegen, was du machst und was am meisten bringt. Und natürlich macht es Sinn und wenn es da eine krasse Möglichkeit gibt, bin ich für alles offen, alles.
Aber keine Pizza?
Keine Pizza, nee.
Das ist schon durch?
Nee. Also Pizza wäre halt auch, für mich als Italiener wäre es halt wie wenn, keine Ahnung, also das kann ich ja gar nicht machen, Tiefkühlpizza verkaufen, das wäre Schande.
Ja, okay, ja, das stimmt. Das ist
Riesenschande.
Aber du könntest natürlich auch eine geile Story erzählen, so, ich als Italiener, die leckerste Pizza der Welt.
Da würde ich jeden Italiener verraten. Also das ist sogar meine Mutter, die eigentlich, der das alles scheißegal ist, sagt sie auch, wir essen keine Tiefkühlpizza, das ist irgendwo ein Teil unserer Kultur, wir werden jetzt keine Pizza, Tiefkühlpizza mit Ketchup essen. Und so.
Also nicht. Pizza braucht ihr nicht melden, macht er nicht.
Nee, auf keinen Fall.
Was anderes, was du Bock hättest zu machen?
Ja, wie gesagt, Kaffee. Fände ich wirklich interessant, Kaffee zu machen. Podcast? Hey, ja, kann ich euch mal erklären.
Aber was richtig gut laufen soll, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, ob das on the record oder off the record war. Irgendwer verkauft, glaube ich, auch richtig viel Tabak.
Ah, ja, ja. Das macht 187, verkauft richtig viel Tabak.
Also online, ne?
Reden wir ja, über. Richtig viel Tabak. Ja. Vapes verkaufen ja auch richtig viel. Und das ist tatsächlich auch ein Business, was ich angefangen habe. Leider ist halt so, bei dem Business ist so, du brauchst, je nachdem wie stark deine Partner sind, so stark wirst du. Also das ist gar nicht so krass vom Künstler abhängig, vom Hype des Künstlers, weil zum Beispiel Massiv, so, der macht richtig viel Geld mit Tabak, ist aber jetzt streamingmäßig nicht so stark, so, weißt du, was ich meine? Also es hat gar nicht damit zu tun, wie stark du als Künstler bist, so, ja.
Aber das heißt, du brauchst die Infrastruktur, die muss so gut sein, dass es überhaupt...
Du brauchst den Partner. Also es ist genauso wie bei jedem Side-Business, wenn du einen wirklich starken Partner hast, der sich da rein investiert, der das wirklich gut macht, dann bist du auch stark. Und das ist bei Tabak halt vor allem so. Du brauchst wirklich gute Leute, Leute, die legit sind, die einen Namen haben in der Tabakindustrie, die Händler haben, die von denen kaufen und dann...
Aber ich, also da müssen riesige Margen sein. Ich kenne
das. Unglaublich, die machen unglaublich viel Geld. Du aber, kannst dir gar nicht vorstellen.
Ja, wie viel Geld, ja, ja, genau. Ich habe das irgendwann mal erzählt bekommen und dann dachte ich auch, alter Schwede, das ahnt man ja gar nicht. Also, weil, oder ich wäre da nicht drauf gekommen. Ich dachte, okay, Musik und dann Klamotten und dann denkt man solche Sachen und auf einmal ist es dann Tabak, wo dann.
Riesig. Also, ich nenne keine Zahlen und keine Namen. Also, bis auf das um Bones geht, aber. Als damals die Verhandlungen geführt wurden für den 187-Tabak und die Partner gesagt haben, ey, so und so viel Geld wird dabei rausspringen, haben mein Manager und ich uns angeguckt und gesagt, ja, okay, fand das niemals. Aber gut, lass uns probieren, so vielleicht so schlimmer als das nicht läuft, kann es nicht sein. Aber es war tatsächlich so.
Aber für dich selber ist das kein Thema?
Shisha-Tabak?
Ja, zum Beispiel?
Ich bin halt so weit weg davon. Also Shisha-Raucher bin ich überhaupt nicht. Ne?
Okay, dann ist es ja so ein bisschen wieder so die alte Story von, was wir gerade hatten. Der
blinde Mann, der mal gesehen hat. Oder
nee, was? Du meinst also, ja die Limonade, der süßen...
Das ist das Ding. Also ich hätte kein Problem damit, etwas zu verkaufen, was ich jetzt nicht jeden Tag mache, aber mir fehlt da ein bisschen der Bezug.
Wenn jemand Bock hat und Vorschläge hat, was man mit dir alles so... noch, was man dir vorschlagen dürfte, dann ich schick's weiter. Also schreib mir oder schreib dein Management und mal gucken, was entsteht. Ich freue mich immer, wenn das im Podcast hier produktive Sachen entstehen.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, worauf ich sehr Bock habe in Zukunft, ist ein bisschen, also ich bin 39 und ich werde 40. Das bedeutet für mich, das, worauf ich wirklich, wirklich Bock hätte, wären Sachen, wie du aktiv dein eigenes Leben vielleicht verbessern kannst und auch andere, aber ohne dass halt so auf dieses schmierige, hey, ich habe die 10 Regeln für dein Reichtum, die Schablone für so, das auf gar keinen Fall, aber halt irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, also sowohl psychologisch als auch körperlich einfach an sich arbeiten. So.
Aber ist es dir ein Bedürfnis, also das auch wirklich weiterzugeben? Also
voll, extrem. Also wirklich, das ist wirklich eine Sache, die ich gerne machen würde. Also ich würde gerne auch ein bisschen eine, weil wenn wir jetzt schon darüber reden, über Fitness und über solche Sachen, ich finde halt zum Beispiel, dass Fitnesstrainer sind heutzutage, die züchten Sachen wie Schlafprobleme zum Beispiel, weißt du, weil wenn dir so oft gesagt wird, hey, wenn dein Schlaf nicht gut wird, dann hast du bla bla, weißt du, die machen den Leuten so viel Stress mit Essen, so viel Stress mit Schlaf, so viel Stress mit Training, dass du am Ende so gestresst bist, dass du eigentlich eher kontraproduktiv wirst, weißt du? Und,
weil der Druck so groß ist.
Der Druck ist zu groß. Ach fuck, ich habe jetzt nicht meine 8 Stunden geschlafen. Ich bin nicht eingeschlafen nach 15 Minuten. Ich bin dreimal aufgewacht. Fuck, mein Leben ist im Arsch. Weißt du? Aber weißt du, was ich meine? Und das ist halt so, ich glaube, es gibt halt andere Ansätze. Und mein Buch, was ich geschrieben habe, Dark Zen, und das ist tatsächlich eine Sache, über die ich gerne spreche und auch gerne sprechen würde, ist halt, da habe ich mir ein bisschen zusammengeschrieben, was meine Learnings waren. Also worüber, was... womit ich rausgegangen bin, das sind für mich eigentlich die Schätze, die ich mir geholt habe nach 15 oder 20 Jahren Musikindustrie, Dark Zen, weil dass mir so viele Sachen passiert.
Bei Amazon bestellen?
Nee, kann man nicht.
Kann man nicht?
Nee, kann man nicht. Also Dark Zen, das Buch habe ich wirklich nur als zu Box beigepackt, weil ich mir gedacht habe.
Also wenn jetzt jemand hier hört und das bekommen will, kriegt er nicht.
Nee.
Das heißt, er muss dann demnächst den Dark Zen Podcast hören.
Genau. Tatsächlich, weil für mich ist einfach, das Buch ist, wie soll ich es beschreiben? Es ist wie, wenn du bist ein Autoliebhaber und weißt, okay, dieses Auto fährt so schnell und dieses Auto fährt so schnell und so weiter und du schreibst darüber, aber du bist kein Mechaniker. Und genauso war es für mich, also Dark Zen habe ich geschrieben, es sind meine Erfahrungen und ich habe mich natürlich mit Leuten vom Fach zusammengesetzt, habe über Dinge gesprochen und so weiter und das alles mit reingepackt, aber ich bin kein Psychologe, ich habe es alles nicht studiert, ich habe davon eigentlich keine Ahnung. Das heißt, das waren meine Hypothesen, die ich da reingeschrieben habe. Das auf den Markt zu bringen und dann hast du Rafael Ragucci, Dark Zen und daneben hast du Adler. Also ich meine, mit dem Ding, ich kann dann noch nicht im gleichen Feld spielen. Deswegen war mir das wichtig, dass ich das meinen Fans erstmal gebe, dass die es lesen können, dass die sehen können, wie mein Ansatz ist dazu. Aber wenn ich das wirklich vertiefen will, dann muss ich mich auch noch mehr damit auseinandersetzen. Und dann muss ich auch darüber sprechen. Weil es ist schwierig. Alles, was du schreibst, ist halt einfach schwarz auf weiß, hast du das jetzt gesagt. So, weißt du, was ich meine? Und da musst du dich wirklich darauf konzentrieren, dass was du sagst, dann auch wirklich nachvollziehbar ist und auch ich habe wahrscheinlich heute 10-mal legit gesagt, aber ja, legitim ist.
Aber trotzdem, ich habe so ein bisschen hier Sorge um einige Hörerinnen und Hörer, die es auf jeden Fall haben wollen. Mhm. Das wird es ja bei eBay geben, oder?
Vielleicht. Weiß ich, also, ich habe nicht gegoogelt.
Also wer es hat, ich schätze mal, es hat jetzt bei eBay einen hohen Wert. Wenn man
ja, also das Buch ist, also ich finde es wirklich schön. Also das Buch ist auch nicht schön.
Ich find's lesenswert.
Gut, ich finde es lesenswert, weil da geht es halt erstens natürlich darum, um die Daxen-Regeln, die ich mir da aufgestellt habe, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Ikigai, das ist so ein aus Japan kommender Begriff für quasi die Lebensfreude und so weiter. Also Ikigai ist unantastbar. Oder Sachen wie vermeiden, bla bla, einfach Sachen, aber dann Regeln, die ich aber darauf beziehe, auf Dinge, die mir wirklich passiert sind in meiner Karriere, wie zum Beispiel, keine Ahnung, hätte ich Kontra K damals nicht nach einem Feature gefragt, so, weil ich mich geschämt habe, ihn zu fragen, wäre der Kontakt zu Bones gar nicht zustande gekommen, weißt du? Und das war halt dadurch, dass ich es vermieden habe, zu vermeiden, also weil ich mir einfach dachte, nein, ich kann nicht fragen, niemand, boah, ist mir unangenehm, was ist, wenn er sagt nein, weißt du? Da habe ich drauf geschissen und gedacht, nee, ich mach's. So. Und das war halt für mich ein Learning, blöd gesagt, für ganz, ganz viele andere Lebensbereiche. Und vermeiden kann halt auch genauso sein, wenn du Komplexe hast, weil du dich irgendwie nicht hübsch findest und du gehst dann nie schwimmen, weil du denkst, boah, ich sehe immer scheiße aus und bla bla bla, dann wächst du dran nicht, weißt du? Dann versuch's zu vermeiden, geh halt vielleicht mit deinem Handtuch zuerst und dann irgendwann schmeißt du das Handtuch.
Aber man kann sich das ja extrem gut vorstellen, also sozusagen das, was du auf deinem Weg für dich gelernt hast, was funktioniert, irgendwie sozusagen die Regeln, dann hast du dir das in der japanischen Theorie geklaut, dann hast du dir das geklaut und dann alles so, was dann für dich funktioniert hat.
Ja, teilweise auch aus Psychotherapie und solchen Sachen. Also es war,
also ich kann mir schon so die Lebensregeln ganz gut vorstellen. Und ich meine, und wahrscheinlich irgendwie würde es schon Leuten helfen. Also ich meine, du wirkst ja jetzt ja auch sehr ausgeruht und
sag mal, ich tatsächlich
verantwortlich auch ein bisschen. Voll. Also ich meine, das ist ja immer so ein Thema, was wahrscheinlich, du bist ja kein großer Fan von, aber vielleicht kann ich da einmal fragen, weil mit deinem Fame und deiner Reichweite hat man dann Verantwortung? Ja.
Wer hier häufiger Geschäftsreisen macht, machen muss und zum Beispiel auch Hotels selber von unterwegs buchen können möchte, größtmögliche Flexibilität schätzt und gerne seine Dinge digital regelt, na, wer könnte da nicht gemeint sein? Der sollte unseren neuen Partner, unseren neuen Family-Partner HRS kennenlernen. Ich freue mich natürlich immer über neue sogenannte Family-Partner bei uns hier im OMR-Universum. Es gibt eine Menge Verbundenheit und Austausch und man kann zum Beispiel ganz konkret HRS erleben. Am 7. und 8. Mai rund um unser Festival gibt es eine eigene Buchungsseite für Unterkünfte von HRS. hrs.de/omr. Dort findet ihr Unterkünfte natürlich in Hamburg, aber auch zusätzlich solche, die im Umland sind und von denen aus man sehr schnell mit Regionalzügen oder dem Auto doch in der Messe Hamburg sein könnte. Häufig sind dort die Preise nochmal viel angenehmer als bei den großen Stadthotels während des Festivals. Übrigens, unabhängig davon, wo ihr schlaft, solange ihr über HRS bucht, kompensiert HRS alle CO2-Emissionen, die aus den Buchungen und Übernachtungen im Rahmen des Festivals entstehen. Also, was die Zimmer betrifft, first come, first serve, hrs.de/omr.
Zurück zum Podcast.
Das Thema, also die Frage ist schwierig, so, weil natürlich einerseits moralisch gesehen hat man immer Verantwortung irgendwo, ja, aber die Kunst, die man macht, das ist genauso wie wenn jemand dann Actionfilme dreht, blöd gesagt, dann hat er einerseits natürlich so wie jeder Mensch auf der Welt irgendeine Art von Verantwortung. Aber wenn du jetzt Rambo machst, also den Film schreibst, dann wird Rambo, ich habe Rambo zwar nie gesehen, aber ich nehme an, Rambo tötet auch jemanden im Film. Weißt du, was ich meine? Und es ist natürlich nicht gut, jemanden zu zeigen, der jemanden tötet und noch dazu stark ist und man möchte sein wie Rambo. Das, weißt du, aber es ist halt ein Actionfilm. Und die Musik, die wir machen, ist Actionmusik, irgendwo, wenn du es so willst. Weißt du, wir reden über Party, wir reden über Sex, wir reden über Schießen, wir reden über Drogen, wir reden über alles, was Action ist im Leben. Und das ist aber der Film, den wir fahren. Wenn wir jetzt aufhören würden, über das alles zu reden, dann hätten wir gar keinen, dann wäre unsere Musik ja eine ganz andere.
Gibt es eines Tages auch so Raff den Familienmenschen und so?
Das ist eine große Frage. Also das ist halt tatsächlich für mich auch ein ganz großes Thema. Ich bin halt sehr, sehr froh, dass ich bis jetzt keine Familie habe. Also ich bin super froh, weil mir irgendwie Gott oder das Schicksal mir Freiraum gelassen hat für meine Selbstverwirklichung. Weil ich es immer schwierig finde, wenn du einerseits hast du deine Selbstverwirklichung, aber andererseits hast du die Verwirklichung deiner Familie. Und ich persönlich bin froh, dass ich wirklich meinen Fokus auf das legen konnte und dass solange mein Fokus so sehr dafür brennt, es erstmal nichts daneben gibt. Wenn ich eines Tages mich umorientieren will, dann vielleicht
So. Aber noch keine, also es gibt keine Pläne, es gibt keinen Anlass dazu.
Ich bin weder in einer Beziehung noch in, also ich bin...
Weil deine Kunst dich auch irgendwie so aufsaugt.
Das ist das Ding. Also mir hat meine Ex-Freundin, die wirklich mir sehr, sehr viel wert war, damals gesagt, in erster Linie bist du verheiratet mit deiner Musik und mit deiner Kunst. Dann kommt lange, lange, lange nichts und dann kommt deine Familie und ich. So. Aber in erster Linie hast du so viel zu tun mit dem, was du machen willst. Und ich muss halt auch ehrlich sagen, das wäre dann wie betrügen, wenn du eigentlich so sehr für eine Sache brennst, für deine Musik, für deine Kunst, für Projekte und die andere Person eigentlich nur nebenbei läuft, so, weißt du? Und das ist halt das Ding. Und für mich ist tatsächlich, ich liebe das, was ich tue. Ich bin jeden Tag glücklich und jeden Tag dankbar, das machen zu können, was ich mache.
Aber ich finde, wenn man dir jetzt so zuhört, das wirkt ja total reflektiert und durchdacht. Und also hat sich jemand mit sich selbst auseinandergesetzt und seinen ja, Möglichkeiten. Und kommen dann nicht auch so mal Leute aus der Politik und so und wollen was von dir und sagen, Mensch, ruf doch mal zur Wahl auf oder sowas.
Ja, ja, tatsächlich, ja, voll.
Aber machst du das dann, oder?
Also Business, auch wieder ein kleiner Business-Leitfaden, den wir mal sagen, Hände weg von Religion, Politik, bla, das ist ein schwieriges Thema. So, und das ist, deswegen thematisiere ich weder Politik noch Religion noch zu krass Sexualität und so weiter, weil das sind einfach Sachen, die, das ist auch ein Stück weit die private Entscheidung von jedem, was er macht. So, natürlich bin ich viel mehr links, so, ja, aber ich würde jetzt nicht, hey, das ist die Partei und die Starke. Wir haben damals einen Clip gedreht, wo ich dabei war, das war für die SPÖ. Das haben die finanziert, weil die immer Musiker finanziert haben. Aber würde ich in die Politik gehen, jetzt der Raphael, der vor dir sitzt, sagt nein. So, keine Ahnung, in 15 Jahren vielleicht denke ich mir, das ist mein Ding, ich mache Politik, aber aktuell nein.
Krass, also ich fand es immer schon spannend, wie du so aufgetreten bist, was du da gebaut hast, aber ich finde es auch wahnsinnig reflektiert und
also bist du nicht enttäuscht von unserem Podcast?
Überhaupt nicht. Ey, überhaupt nicht. Also
Scheiße. Eine Stunde vergeudet.
Ich laufe ja seit Jahren hinter dir her und dich mal irgendwie...
Schwer zu bekommen.
Nein, aber ich meine, wir haben ja schon oft irgendwie mal so Kontakt gehabt, hier oder da. Und ich habe es irgendwie echt immer so... war ich auch neidisch auf die Forbes-Kollegen, weil die dich auf dem Cover hatten. Fuck, ey, warum macht er das jetzt? Hätte mal ein Podcast kommen können.
Aber das eine schließt das andere nicht aus. Vielleicht macht das eine das andere sogar besser.
Also, naja, jedenfalls Respekt und vielen Dank, dass du gekommen bist. Und
Dankeschön.
Bin mir sicher, wir sehen uns hier und da nochmal. Hoffe ich, nächstes Festival. Da warst du ja dieses Jahr krank, ne? Das war ja auch... Ja, da lagst du oben im Jahreszeitenhotel und nichts mehr ging, ne?
Das es war eine Sache, wo ich mich tatsächlich sehr geärgert habe, weil ich im Vorhinein mir auch dachte, so, ey, krass, das habe ich ja noch nie gemacht, so. Und dann habe ich, genau, für die Forbes habe ich das dann gemacht, so in der Art wäre es ja auch bei euch gewesen, ja. Genau. Aber das war in einem ganz kleinen Rahmen und deswegen nächstes Jahr, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, das ein bisschen ins kalte Wasser springen für mich.
Business-Konferenz, so, ja. Große Business-Bühne. Wann kommt eigentlich, wo ich das alles so höre, es erinnert mich total, ich habe gerade Robbie Williams-Doku geguckt, Taylor Swift-Doku geguckt, wann kommt eigentlich irgendwie die große Raf Camora-Netflix-Doku?
Netflix-Doku?
Ja.
Ich hasse es, gefilmt zu werden. Das ist das Problem. Ich mag es
überhaupt
nicht.
Es muss doch ganz viel Zeug von dir geben, wo dich irgendwer gefilmt, über all die Jahre muss da so viel entstanden sein.
Und das will ich nicht, dass Leute sehen. So, das, ich bin kein Freund von Kamera. Das ist das Ding, das ist für mich das Problem. Deswegen liebe ich Podcast, Radiointerviews, alles.
Aber was heißt, so. Ich meine, Apache gab es ja auch schon eine große Doku.
Ja, also der mag ich Kameras mehr als ich. So,
also aber das heißt, es gibt's nicht.
Damit weiß ich nicht. Vielleicht, also wenn ich irgendwie einen Weg finde, aber es wird mit mehr Aufwand verbunden sein, wenn ich es dann filmischer haben wollen würde. So, mehr als quasi, ich finde auch ein Stück weit, wenn man als Künstler eine gewisse Sache darstellt, mir doch bei Bushido hat mich das ein bisschen bei der Doku irritiert, weil für mich war Bushido halt immer Bushido vom Cover. Mich hat es gestört, dass er bei der Doku in seinem Rumhängen-T-Shirt quasi gezeigt wurde, weil ich mir dachte, okay, einerseits authentisch und bla bla bla, aber andererseits, du willst ja als Künstler irgendwie vielleicht etwas, wie soll man sagen, so deine Kunstfigur irgendwie weitertragen, weißt du, was ich meine? Ja. Und da gibt's, ja, vielleicht ist das für mich einfach ein Ding, was ich nicht möchte.
Wenn man dich jetzt sehen will, außer vielleicht bei OMR nächstes Jahr. Ja. Wann, sag mal, was ist
meine Tour? Im März ist meine Tour. Also ich freue mich unglaublich drauf. Die heißt Phantom-Tour. Tatsächlich, weil es für mich irgendwie so eine Art Abschlusstour von einer Phase ist. Also es ist für mich Raf Camora 2016 bis 2023. Und danach, Era Camora wird danach zum Phantom, habe ich gesagt in einem Song. Und deswegen die Phantom-Tour.
Okay, also wer dich erleben will, im März geht das wieder?
März
geht es live los. In allen großen yes. deutschen Hallen.
Yes, auch in Hamburg.
In Hamburg ja. und in Österreich und der Schweiz.
Österreich und Schweiz, genau.
Raphael, vielen Dank. Hey,
vielen Dank.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.